Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 7. Herzlich willkommen zurück an alle, die uns schon länger folgen und herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal dabei sind. Hoffentlich einige neue Hörerinnen und Hörer dabei. Mein Name ist Jan Götze und ich mache diesen Podcast nicht alleine, denn mit mir hier am Tisch sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen, ich bin auch wieder da. Heute haben wir mal was ganz anderes im Podcast. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ja, ihr habt es euch ja wirklich gewünscht, muss man ja sagen. Das hatten wir am Anfang nicht unbedingt auf dem Zettel, in die Richtung zu gehen. Aber wenn ihr euch das wünscht, bringen wir es natürlich auch. Und ja, dementsprechend wurde ich von Jan so ein bisschen gezwungen, dass es jetzt auch in die Richtung geht.
Ich habe gerade die ganze Zeit gewartet, wann du jetzt oder wie du jetzt die Kurve kriegen willst. Denn das klingt ja jetzt so, als hättest du einfach gesagt, ja komm, cool, machen wir mal. Ich bin da total offen. Und wenn wir uns jetzt mal hier tief in die Augen schauen, so war das ja nun nicht, ne? Also ich musste schon ganz schön dahinterher sein, dass wir, und das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, dass wir auch mal ein Elektroauto fahren, ne? Das ist ja für dich völliges Neuland, ne?
Ja, das stimmt. Das war jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste jetzt für die nächsten Folgen, aber ich gebe mich ja geschlagen. Ich lag ja schon beim Passat komplett falsch, die kam ja wirklich sehr gut an die Folge. Und ja, ich habe das Feedback ja gesehen, es haben tatsächlich einige geschrieben, ob nicht auch mal ein E-Auto kommt und jetzt kommt deutlich früher schon ein E-Auto, als wir es eigentlich ursprünglich geplant hätten.
Das stimmt, ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, auch in dieser Folge, genau wie beim Passat, eigentlich natürlich wie bei jeder Folge, aber bei dieser Folge jetzt ganz besonders, kommt es natürlich auch auf euch an. Also wenn wir jetzt sehen, dass diese Folge unterperformt, dann wird sich Luca freuen, vermute ich mal. Und dann wird das vielleicht auch für uns bedeuten, okay, entweder war es noch nicht das richtige Elektroauto oder Elektroautos wünschen sich zwar einige, aber der Großteil will dann vielleicht doch lieber Verbrenner oder besondere Autos in die eine oder andere Richtung hören. Also, wir sind bei dieser Folge einmal mehr besonders gespannt, wie das Feedback ist. Wenn ihr da schon direkt was zu loswerden wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich glaube, die jetzt hier zum wiederholten Male einschalten, die werden mittlerweile die E-Mail-Adresse mitsprechen können. Für alle anderen wiederhole ich sie gerne noch einmal. Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben mit Doppel-S @gmail.com. Oder ihr schreibt uns bei Instagram, auch da, Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, Doppel-S hinten, könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen. Und dann sind wir gespannt, wieso das Feedback zu dieser Folge ist. Muss allerdings noch ganz kurz, bevor wir dann auch wirklich richtig reinstarten, nochmal ein Danke loswerden. Denn Folge 6, der BMW M3 CSL, der kam richtig gut an, ne? Und ja, da freuen wir beide uns natürlich besonders, denn das war ein Auto, ja, was ewig auf unserer Bucketlist stand. Ich glaube, es kam gut rüber, dass wir das beide übelst abgefeiert haben, dieses Auto. Und dass euch das auch so gut gefallen hat, das ja, ist letztendlich ein Win-Win, könnte man so sagen.
Absolut.
Ja, und jetzt, also nach diesem wilden M3, kommt dann also etwas ja, ruhigeres. Und wie gesagt, eine Premiere. Bevor wir jetzt nach über 3 Minuten erstmal sagen, welches Auto es ist, hören wir uns erstmal den Sound an. Wir haben gerade schon gesagt, also wenn der jetzt nicht die elektrische Parkbremse hätte, dann müsste man sich wirklich konzentrieren, um zu hören, dass wir da losgefahren sind, ne?
Ja, ich glaube, auch mit voller Konzentration hätte man es nicht gehört. Also ist davon gehuscht.
Das ist halt einfach das Ding bei Elektroautos. Ich meine, ihr werdet es ja sicherlich kennen. Die machen halt einfach keinen Sound. Das ist nun mal ja auch bewusst so. Und da ist auch dieses Auto keine Ausnahme. Und wir reden heute über den Renault Megane E-Tech. Der E-Tech ist eben letztendlich der elektrische Megane. Der wurde 2021 präsentiert auf der IAA Mobility, also die neue IAA, die ja früher in Frankfurt war, dann nach München verlagert wurde. Und ich war sogar auf dieser IAA Mobility 2021 in München. Ich habe das Auto also ganz früh schon live gesehen.
Mhm.
Hammermäßig, ne?
Ja, der Hammer. Also IAA in München, da bin ich jetzt echt nicht mehr so neidisch drauf, dass du da warst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die 2 Jahre später habe ich dann auch komischerweise
ärgerlicherweise verpasst wahrscheinlich.
Genau, ja. Also genau, verpasst war das richtige Wort.
Genau.
Ich habe nach dem richtigen Wort gesucht, so war das, verpasst, richtig, korrekt, ja. Genau. Und der Mégane E-Tech ist streng genommen die 5. Generation des Renault Mégane. Den Renault Mégane kennen wahrscheinlich viele von euch. Ein Kompaktauto, Golfklasse, um es einzuordnen. Aber das Besondere ist eben, dieser Mégane, der E-Tech, der wurde von vornherein auf einer Elektroplattform entwickelt. Also es ist kein Verbrenner, der elektrifiziert wurde, wie das beispielsweise beim E-Golf damals der Fall war. Also es ist nicht das normale Modell einfach nur in Anführungsstrichen elektrifiziert, sondern eben ein komplett neues Modell, steht auf einer eigenen Plattform, die CMF-EV-Plattform.
Genau. Und das Besondere ist auch daran, dass der deswegen parallel noch zur 4. Generation verkauft wurde anfangs. Also mittlerweile ist die 4. Generation ausgelaufen, aber deswegen gab es die 4. und die 5. Generation vom Mégane zeitweise gleichzeitig beim Händler.
Genau, richtig. Und man muss dazu dann eben sagen, dass man damals dann also sagen musste, man fährt einen elektrischen Mégane. Mittlerweile, wenn man jetzt quasi einen neuen Mégane kauft, ist es immer der elektrische.
Aber trotzdem hat er immer noch diesen Zusatz von E-Tech, ne?
Genau, das ist ja bei Renault eben der Hinweis auf die Elektrifizierung. Interessant finde ich noch bei der Plattform, diese Plattform ist sehr modular aufgebaut. Also Nissan gehört ja auch zum Renault-Konzern dazu. Und beispielsweise der Nissan Ariya, also dieses große SUV, steht auf der gleichen Plattform, ist aber deutlich größer als der Mégane E-Tech, zeigt also, dass diese Plattform auf jeden Fall eben sehr flexibel und variabel ist. Vielleicht verlieren wir auch noch kurz 2, 3 Worte dazu, damit man das Auto so ein bisschen besser einordnen kann, was so die Konkurrenten sind.
Genau, also da haben wir einmal den ID3, das ist so der bekannteste Konkurrent eigentlich, dementsprechend natürlich auch der Cupra Born, das ist ja so gesehen baugleiches Auto mit einer anderen Karosserie. Dann hatten wir noch den Hyundai Kona.
Genau, Kona Elektro.
Genau, als Elektro logischerweise. Und ja, das war's schon fast, ne?
Ja, also es gibt noch 1, 2 mehr, aber das ist so die Klasse, damit ihr das ungefähr einordnen könnt. Also es ist kein Kleinwagen, es ist eben ein Kompaktauto. Und die bekanntesten sind doch wahrscheinlich der VW ID3 und auch der Cupra Born. Und da ordnet sich eben auch der Mégane E-Tech ein.
Wenn man jetzt die klassischen Verbrenner mit reinnehmen würde, wäre das so im Prinzip eigentlich so die Golfgröße, ne?
Bei den
E-Autos, ja.
Golf ist ja immer ein beliebtes Auto, was man so als Referenz ranzieht. Ja,
kann jeder was mit anfangen, würde ich sagen.
Genau. Ja, und jetzt wird es natürlich spannend, denn es ist das erste E-Auto. Wir haben eben schon gesagt, es ist Neuland auf jeden Fall für dich. Und es kommt hinzu, du hast dieses Auto auch noch organisiert.
Genau. Das Auto kommt tatsächlich aus der Familie. Das gehört meiner Schwägerin. Grüße gehen raus und vielen lieben Dank an dich, Jana.
Auch von mir, Dankeschön.
Und ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich schon an der Zeit, dass wir auch schon die Sprachnachrichten dann jetzt mal raushauen, beziehungsweise die Fragen, die 3 schnellen Fragen, die ihr ja schon kennt. Und dann würde ich sagen, Sprachnachrichten ab.
Hallo Jana, hier kommen einmal die 3 schnellen Fragen zu deinem Auto. Als erstes würden wir gerne wissen, wie lange hast du das Auto und wie viele Kilometer bist du so in etwa bisher gefahren?
Hallo, mein Auto habe ich seit ungefähr 1,5 Jahren und gelaufen ist es jetzt 15.000 Kilometer.
Kommen wir zu Frage Nummer 2. Was gefällt dir besonders gut an dem Auto?
Was gefällt mir besonders gut? Auf der einen Seite macht der Spaß zu fahren und auf der anderen Seite ist es aber für uns auch die perfekte Größe. Also wir können mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern super entspannt Ausflüge machen. Der Kofferraum ist groß genug. Er ist aber auch klein genug, dass man echt in der Stadt gut in alle Parklücken reinkommt und sich da gut bewegen kann.
Und als letztes würden wir gerne noch wissen, gibt es irgendwas, was dir nicht so gut gefällt, beziehungsweise was dich stört an dem Wagen?
Was mich stört an dem Auto, ist die Reichweite. Wir hatten damals die kleine Batterie genommen, weil wir dachten, das ist völlig ausreichend hier in der Stadt. Aber es ist schon unser Familienauto. Und wenn wir Ausflüge machen, die etwas weiter weg sind, dann muss man schon echt ein bisschen rechnen, ob es hinkommt und ob da Ladestationen sind. Und da würde ich im Nachhinein auf jeden Fall die größere Batterie nehmen.
Okay. Also ob wir auch Spaß hatten beim Fahren, das werden wir natürlich erst am Ende beantworten, diese Frage. Da bin ich vor allen Dingen gespannt, wenn ich Luca jetzt hier mal angucke, was da so bei rumkommt. Wir haben jetzt ja gehört, also ein positiver Punkt ist auf jeden Fall die Größe. Ausreichend groß, aber nicht zu groß für die Stadt. Und ich meine, da müssen wir ehrlich sein, gerade so kompakte und kleinere Elektroautos, die sind natürlich in der Stadt zu Hause. Und negativer Punkt, die Reichweite. Auch das wird ja immer wieder diskutiert bei Elektroautos. Und da ist es natürlich auch interessant, dann mal von jemandem zu hören, der eben auch schon 15.000 Kilometer mit so einem Auto gefahren ist. Der kann das natürlich ein bisschen besser einordnen, als wir, die jetzt dann mal ein, zwei Tage damit unterwegs sind. Aber grundsätzlich zur Reichweite werden wir sicherlich auch noch mal ein paar Worte verlieren.
Genau.
Ja, und dann würde ich sagen, ohne große Umschweife, starten wir mal rein und gucken uns dieses Auto mal gemeinsam an.
Design.
Also die Grundform ist ja eigentlich erstmal schon mal typisch E-Auto, ne? Relativ kurze Überhänge. Meistens ist die Fahrgastzelle ja so ein bisschen höher gebaut, weil halt nur mal die Batterie im Fußboden verbaut ist oder im Fußraum. Und dadurch sind ja meistens schon mal die Proportionen, finde ich, in den meisten Fällen ein bisschen schwieriger. Also weil man es nicht so gewohnt ist vom Auge. Ich muss da aber schon mal vorwegnehmen, ich finde, Renault hat es in dem Fall ganz gut hinbekommen.
Ja, also ich gebe dir insofern recht, als dass die Proportionen eher autotypisch sind. Also kurze Überhänge, relativ ja voluminös sind diese Autos ja meistens doch. Mhm. Ich finde das aber eigentlich, gerade diese kurzen Überhänge, finde ich eigentlich bei den meisten Autos tatsächlich ganz gut. Also ich finde, dadurch wirkt das halt ja irgendwie so vom Package her passend. Was mir beim Megane ganz besonders aufgefallen ist, auch schon bevor ich das Auto jetzt gefahren bin, weil dazu muss man es eigentlich nur anschauen, ich finde, auf Bildern wirkt dieses Auto viel größer, als es eigentlich ist. Es wirkt irgendwie bulliger. Jetzt mögen die einen, mag der ein oder andere vielleicht denken, okay, so ein Megane wirkt jetzt nicht wirklich bullig. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Denn wenn wir euch jetzt mal die Abmessungen nennen, dann werdet ihr vielleicht auch denken, okay, wenn wir uns die Bilder anschauen, sieht nicht nach 4,20 Meter, so ist das, so lang ist das Auto, sieht nicht nach 4,20 Meter aus. Und ich habe immer zum Vergleich einfach mal geschaut, der ID3, der Hauptkonkurrent, der ist 4,26 lang. Und ich finde, der ID3 wirkt aber eher ein bisschen schmaler und höher, aber dadurch irgendwie unproportionaler als der Megane. Der Megane ist 1,78 breit, der ID3 ist sogar breiter, 1,81, wirkt aber auf mich gar nicht so.
Ja, hast du tatsächlich recht. Ich finde auch, wenn du Bilder von den Autos einzeln siehst, also nicht nebeneinander stehend, würde man meinen, dass der ID3 deutlich kleiner ist eigentlich, ne?
Ja.
Weil der Megane wirkt so ein bisschen, ja, nicht SUV-mäßig, aber dadurch, dass er relativ große Radhäuser hat und so eine relativ hohe Schulterlinie mit diesen schmalen Scheiben, wirkt er einfach insgesamt deutlich wuchtiger.
Ja.
Ja, das finde ich auch, stimmt, ja.
Also das haben die ganz gut hinbekommen. Also die kaschieren eigentlich die relativ kleine Größe ganz gut und lassen das Auto gut dastehen. Höhe der Vollständigkeit halber 1,51, der ID3 ist 1,56 und Radstand reden wir beim Megane über 2,69 und da hat der ID3 tatsächlich eine ganze Ecke mehr, 2,77. Also ihr merkt es, überall so ein paar Zentimeter mehr beim ID3, außer beim Radstand, da ist es deutlich. Ja, also schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Guckt euch die Bilder auch gerne an. Also auch da nochmal der Hinweis, Instagram, Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Da seht ihr exakt das Auto, was wir gefahren sind. Natürlich jetzt bewusst alleine, also einzeln, ohne Autos irgendwie zum Vergleich. Und schreibt einfach gerne mal, wie ihr das seht. Vielleicht haben wir auch einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber das ist mir schon früher aufgefallen immer, wenn man dieses Auto dann im Verkehr sieht, merkt man plötzlich, okay, der ist eigentlich relativ kompakt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, was da auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist auch noch die Motorhaube. Weil bei den meisten E-Autos ist ja die sehr abfallend in der Regel und die geht nicht so gerade nach vorne. Und bei dem ist die ja doch relativ gerade, also so wie beim klassischen Verbrenner, sage ich mal eher. Dadurch ist die Front ein bisschen höher und vielleicht spielt das auch noch mit rein, dass es dadurch halt einfach ein bisschen ja, kräftiger einfach wirkt.
Ja, und wenn wir gerade schon bei der Front sind, dann lass uns doch gerne auch die Front nochmal kurz beschreiben. Also wir haben so recht charakteristische Tagverleuchten, die sind so, ja, so Z-förmig, kann man sagen. Und sehr, sehr flache LED-Scheinwerfer. Das ist ja sowieso aktuell so ein Trend, also flache Scheinwerfer zu haben. Mhm. Wobei jetzt hier der Hauptscheinwerfer nicht getrennt ist, so gesehen. Also das gibt's ja auch oft, dass man oben nur so eine ganz dünne Leiste hat und dann unten so einen dicken, voluminösen Scheinwerfer. Wir haben hier auch Tagverlicht vom Hauptscheinwerfer getrennt, aber ein bisschen stylischer gelöst, wenn du mich fragst.
Und klassischer angeordnet. Also der Hauptscheinwerfer ist immer noch oben. ja. Und das Tagfahrlicht ist unten. Bei vielen ist ja mittlerweile andersrum. Bin ich persönlich nicht so ein Riesenfan von, wenn das jetzt so immer oben, also außer wenn man jetzt so damals so ein Phantom nimmt, da war das ja gefühlt der erste, so Rolls-Royce Phantom, der hatte ja auch oben diese kleinen Scheiben, ja. Und die dicken, da sah das irgendwie cool aus, aber heutzutage ist es oftmals, finde ich, so ein bisschen komisch gelöst und da finde ich es jetzt bei dem Megane auf jeden Fall deutlich besser gemacht, so, also dass immer noch der klassische Scheinwerfer oben ist, also der größere Scheinwerfer so gesehen und unten das Tagfahrlicht dann in diesem Schwung, also finde ich eigentlich ganz schön gelöst.
Ja, und was gut ist, serienmäßig gibt es LED-Scheinwerfer, also nicht irgendwie noch Halogen oder so. Man hat in jeder Ausstattungslinie LED-Scheinwerfer, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. In der Mitte vorne, natürlich gibt es keinen klassischen Kühlergrill mehr, wozu auch, wir reden über ein Elektroauto, das braucht also keinen Kühlergrill mehr. Haben wir also in der Mitte, ja, in der Front, sage ich jetzt einfach mal, das Renault-Logo. Und das ist ja vor einer kurzen Weile, ich weiß jetzt gar nicht mehr, nagel mich nicht genau drauf fest, wie lange das her ist, wurde das ja umdesignt, ist jetzt ja zweidimensional so gesehen. Das haben jetzt ja relativ viele Hersteller in den letzten Jahren gemacht. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt alle auf einmal sich gedacht haben, wir brauchen alle mal ein neues Logo. Oftmals wurde damit argumentiert, dass es besser digitalisiert werden kann. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht so eine riesen Meinung dazu. Ich finde, dass die teilweise diese neuen zweidimensionalen Logos irgendwie so ein bisschen billow wirken.
Ja, bei manchen schon, das stimmt. Ich kann mir jetzt nur erklären, dass es vielleicht dann ein bisschen einfacher ist fürs Briefpapier.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, Ticken mehr Tinte sparen dann einfach, weil die es nur so klassisch aufdrucken müssen und fertig.
Ja, ich glaube,
das macht eine Menge aus dann eigentlich.
Ja. Ja, gut, dass ich dich hab, dass du mir hier dann auf jeden Fall immer die Hintergrundinfos geben kannst.
Gerne doch.
Ja. Unser Fahrzeug, das seht ihr auch, wenn ihr euch jetzt die Bilder anschaut, ist oder trägt die Außenfarbe Dolomitgrau, also ein ja, Grauton. Kostet zumindest
Metallic-Grauton, klassischer.
Ja, Metallic, genau, kein Unilack, genau. Mhm. Kostet im aktuellen Konfigurator 750 Euro extra. Und ich habe mir nochmal angeschaut, welche Farben überhaupt zur Wahl stehen. Da haben wir ja auch schon mal an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen. Für viele Autos stehen ja kaum noch klassische Farben eigentlich zur Wahl. Es gibt immer irgendwie Weiß, Grau, Silber, Schwarz. Mhm. Aber so richtig Farben gibt es ja kaum noch. Beim Megane ist es tatsächlich ähnlich. Also es gibt Weiß, zwei Grautöne, Schwarz, ein Blauton und einen Rotton.
Ja.
Das ist jetzt für die Basis. Dann gibt es noch ein Topmodell, da gehen wir später nochmal drauf ein. Da gibt es auch mehr Farben, da gibt es auch zwei Farblackierungen. Aber von diesen Standardfarben, sage ich jetzt mal, die ich gerade aufgezählt habe, finde ich tatsächlich, glaube ich, das Grau auch am besten.
Ja, ich auch. Ist halt relativ pflegeleicht auch, das ist auch schon mal praktisch. Und ich finde, das sieht immer schick aus. Und Grau-Metallic geht eigentlich immer. Machst nichts mit verkehrt.
Ja.
Das sieht stimmt. Deutlich besser aus als jetzt zum Beispiel in Weiß. Man sieht auch relativ viel in Weiß. Das gefällt mir persönlich zum Beispiel überhaupt nicht.
Mhm. Ja, ja, stimmt auf jeden Fall.
Und wo wir gerade auch noch bei Lackierung sind, das ist ja auch noch so eine Besonderheit. Man kann ja vorne diese oder vorne und hinten diese goldenen Akzente auch setzen. Hast du das schon mal gesehen?
Nicht bewusst.
Das ist ja so, das nennt sich Warm-Titanium dann übrigens, das Gold. Das ist der genaue Ton. Und dann hast du unten, unterhalb des Kennzeichens, ist ja so eine Querlinie und dann links und rechts nochmal diese ja, Zacken wie vom Pfeil, sag ich mal. Mhm. Und das soll an den Frontflügel von einem Formel-1-Boliden erinnern übrigens.
Ah ja.
Finde ich gar nicht weit hergeholt irgendwie eigentlich, ne?
Ja gut, das finde ich ja allgemein, wenn so Marketingabteilungen bei Herstellern sitzen und sagen, ja, hier haben wir einen Minivan und der ist inspiriert von einem Düsenjäger.
Ja, genau.
So, ja, stimmt. Das ist das Naheliegendste, was ich mir auch vorstellen könnte.
Ja. Aber es wurde tatsächlich so kommuniziert und es haben auch ein paar dran. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen.
Die sagen jetzt nur noch, sie fahren Formel 1.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ich fahre so ein Formel 1-Renner.
Heute bin ich wieder mit dem Formel 1-Auto da.
Genau, so ungefähr. Nee, also deswegen, ich bin froh, dass unser Exemplar das nicht hatte, dass es einfach normal in Wagenfarbe lackiert war. Das, finde ich, sieht wirklich deutlich besser aus. So.
Ja, das stimmt. Ja, auch hier weniger ist mehr.
Ja, definitiv.
Interessant finde ich, wenn man jetzt einmal so ein bisschen ums Fahrzeug sich rumbewegt, dass die Radläufe farblich abgesetzt sind, also in diesem Fall glanzschwarz und auch unten im Seitenschweller haben wir halt schwarze Elemente. Und das ist ja eigentlich eher immer so ein Part, den sonst SUV haben. Mhm. Und wir haben ja eben schon gesagt, grundsätzlich ist das ein kompaktes Auto, aber es geht natürlich so ein bisschen in diese SUV-ige Richtung, so wie viele Autos heutzutage. Und deshalb haben sie sicherlich bei Renault eben diese Radhäuser dann nochmal schwarz abgesetzt. Finde ich grundsätzlich ganz gut. Und ich muss da gleich überleiten zu den Felgen. 18 Zoll Felgen sind das. Der Name Oston. Mhm. Die sind finde ich ganz schick. Und 18 Zoll auf einem Auto, was 4,20 Meter kurz ist, sage ich mal, ist ja ganz schön gut so. Also ist ja eine ordentliche große Felge. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal ein paar Jahre nur zurückgeht. Da war 18 Zoll absolut aufpreispflichtig bei fast allen. Mhm. Ich finde aber, dass auf diesem Auto, und dann sind wir wieder bei diesem bulligen Aspekt, die relativ klein wirken. Immer ja. noch.
Ja, tatsächlich. Dadurch, dass die Radhäuser wirklich so gigantisch sind, wirken die nicht gerade groß. Also man würde von Weitem nicht meinen, dass das wirklich 18 Zoll ist.
Genau. Und es gibt ja eigentlich auch nur zwei Felgen zur Auswahl für dieses Auto. Mhm. 18 oder 20 Zoll.
Ja.
Das finde ich auch wild. Also man hat gar keinen Zwischenstep. Also entweder hast du halt groß oder sehr groß. Mhm. Ja, also das soweit zu den Felgen. Dann ein Detail, was mir sehr oder persönlich sehr am Herzen liegt. Und das sind Türgriffe.
Mhm. Ja, also, das ist dein Thema, ne?
Türgriffe, da bin ich auf jeden Fall auch sehr kritisch, kann ich sagen. Also schon ein paar Mal gesagt, ich finde Bügelgriffe gut. Mhm. Die haben sich über Jahrzehnte bewährt. Da würde ich auf jeden Fall nichts drauf kommen lassen. Der Megane, der hat natürlich jetzt keine Bügelgriffe. Und der hat Klappgriffe. Aber auch da bin ich kritisch. Denn diese Klappgriffe, für mich gibt es nur eine Richtung, in die die ausklappen können. Das heißt, ich drücke vorne drauf und die klappen zu mir hin auf.
Mhm.
So macht es beispielsweise jetzt ein kruder Vergleich, aber wir waren ja gerade auch schon beim Phantom-Vergleich, also von daher, Aston Martin macht es ja auch so. Also du drückst vorne mit dem Zeigefinger drauf, dann klappt er so raus und dann kannst du den Türgriff aufziehen.
Mhm.
So ist es auch beim Megane. Das ist gut.
Ja.
Wer es schlecht macht, und ich sehe jetzt schon vor meinem inneren Auge,
sag's lieber nicht,
sehe ich schon hier die Hassmails reinflattern. Wer es schlecht macht, ist Tesla. Tesla macht's verkehrt rum. Und das habe ich immer wieder schon gesagt. Und Tesla-Fans sind ja doch sehr von ihren Fahrzeugen überzeugt. Und die sagen, alle anderen machen's verkehrt rum. Aber wir machen's richtig rum. Da drückst du nämlich hinten drauf mit dem Daumen und musst dann vorne ziehen. Das ist Quatsch.
Aber ist ja allgemein so ein bisschen die Grundeinstellung von Tesla. Also ich will jetzt hier nicht komplett die Fronten, aber gefühlt ist ja, alles muss anders gemacht werden. Selbst Sachen, die sich vielleicht über Jahrzehnte durchgesetzt haben und vielleicht auch einfach Sinn ergeben. Weil meistens ist ja so bei Sachen, die jahrzehntelang so gemacht werden, dass es doch vielleicht irgendeinen Grund hat, werden da in der Regel gerne mal anders gemacht. Ja, schwierig. Weiter gehen wir nicht drauf ein.
Ich wollte gerade sagen, wir dürfen uns hier jetzt aber auf jeden Fall nicht weiter positionieren. Nur so viel, also die Türgriffe beim Megane, wenn du den aufschließt, dann klappen die auch schon automatisch ein Stück auf, sodass du da halt einfach dran ziehen kannst. Das ist super. Türgriffe, top.
Mhm.
Hintere Türgriffe auch speziell, ne?
Ja, im Prinzip wie bei alten Alphas. Wenn wir schon die ganzen Vergleiche hier rausholen, ne? Früher haben sie es ja auch so, oder Lancia, glaube ich, auch eine Zeit lang, ne? Dass die halt hinten so versteckt sind in der C-Säule. Finde ich eigentlich ganz schön gelöst, weil dadurch, der hat hinten eine relativ markante Schulterlinie. Also das stellt sich ja so ein bisschen aus und geht relativ früh schon hoch. Und dadurch, dass da kein Türgriff drin ist, finde ich, sieht das richtig schön, ja, clean aus, sage ich mal. Also ich finde, das ist schick gelöst.
Ja, das ist auf jeden Fall, hat auch keinerlei Nachteile für mich persönlich jetzt. Irgendwo habe ich mal gelesen im Forum, dass die wohl relativ schnell verdrecken sollen und man dann halt immer schmutzige Hände hat, wo ich mir denke, ja gut, aber das hat ja jeder Türriff grundsätzlich. Also,
das stimmt. Also wenn die weiter unten sind, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Einzigen Nachteil, den ich da eher sehen würde, ist, dass du dadurch bauartbedingt natürlich keine kleine Scheibe mehr hinten in der C-Säule hast. Weil das kann man schon mal vorwegnehmen. So der Blick nach hinten durch diese schmalen Scheiben ist schon teilweise relativ verbaut, sag ich mal. Und wenn der jetzt in der C-Säule vielleicht noch eine Scheibe wäre, wo jetzt der Türgriff ist, glaube ich, wäre die Übersicht ein Ticken besser.
Ja, aber du hast es ja auch schon eingangs gesagt, allgemein ist das Greenhouse, wie man in der Designersprache so schön sagt, also dieses Fenster, die ganzen Fensterflächen sind sehr schmal gehalten. Mhm. Dadurch wirkt das Auto eben auch so bullig.
Mhm.
Und ich muss sagen, jetzt komme ich mit einem Vergleich. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Grundsätzlich jetzt, nur mal kurz vorm inneren Auge abgeholt, erinnert mich das Auto vom Look an den Range Rover Evoque.
Doch, ja. Also gerade halt, was die Scheiben halt angeht, dieses schmale, ne?
Ja. Das Auto hohe baut Schulter. Relativ hoch, genau, und dann hast du relativ schmale Scheiben, dadurch wirkt es relativ sportlich wiederum. Mhm. Und das hat mich irgendwie so schon bei der Präsentation an den Evoque erinnert. Und
gerade auch hinten so diese schmalen Lichter, die so ein bisschen rumgezogen sind um die Ecke. Ja, doch. Also es gibt gewisse Parallelen. Klar, er sieht jetzt nicht identisch aus, aber es geht in die Richtung. Das stimmt schon, ja.
Ja, und wenn wir jetzt schon am Heck E sind, dann, du hast es gerade angesprochen, also schmale Rückleuchten, ganz, ganz schmal. Und habe ich nachgelesen, ich wäre nicht drauf gekommen, es gibt ein gefrästes Innenleben der Leuchte. Und dadurch soll das so einen 3D-Effekt erzeugen.
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
wie gesagt, habe ich auch nachgelesen. Also okay. Was auffällt ist, dass es ganz schmale Leuchten sind. Auch das ist ja mittlerweile trendy, kann man so sagen. Und was vor allen Dingen auffällt, auch von außen schon, aber von innen gleich noch deutlich mehr, die Heckscheibe.
Mhm.
Also die ist wirklich ultraschmal.
Ja, die ist extrem klein. Sieht man auch, finde ich, sehr gut an dem Heckscheibenwischer. Mhm. Wie kurz der ist und dass der eigentlich im Prinzip vielleicht, weiß ich nicht, 40-50% der Scheibe überhaupt abdeckt, wenn überhaupt. Weil er halt einfach nach oben hin keinen Platz hat. Wenn er länger wäre, würde er einfach stumpf oben gegen den Spoiler hauen. Und ja, da ist schon wirklich nicht viel Glas.
Nee, überhaupt nicht. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so mega viel zum Heck zu sagen. Ja, wir haben so einen angedeuteten Dachkanten-Spoiler mit so seitlichen Aero-Finnen, die halt die Scheibe so ein bisschen verdecken. Das ist natürlich alles optimiert, um den Luftwiderstand zu verringern. Unterhalb des Renault-Logos haben wir den Mégane-Schriftzug ausgeschrieben. Und da haben wir nämlich ein goldenes Akzent. Ne?
Mhm, da ist er, das E.
Das hintere E, also bei Mégane, das zweite E, das ist eben so gold ausgeführt. Finde ich tatsächlich, das ist ein ganz nicer Touch. Mhm. So ist relativ dezent, aber auf jeden Fall guckt man trotzdem hin. Und dann, das ist wieder so richtig typisch Renault, der Kofferraumöffner. Ne?
Mhm.
Da würde man erstmal denken, was ist das da für ein komischer Punkt oder für ein Viereck unterhalb des Schriftzugs? Das ist einfach ja ein in Wagenfarbe lackierter Knopf, den man drückt. Und da kann man nämlich auf jeden Fall sagen, dass der immer schmutzig wird, weil der halt mitten auf der Heckklappe ist. So, ne?
Klar, aber wenn du jetzt wieder überlegen würdest, wenn es jetzt weiter unten angebracht wäre, in der Kennzeichenmulde zum Beispiel, wo es ja auch viele haben, wenn es bei der Höhe bei dem Wagen, also wo die Kennzeichen positioniert sind, das wäre noch dreckiger wahrscheinlich. Also von daher ist es eigentlich hin wie her.
Ja.
Man hätte es vielleicht höchstens noch ins Renault-Zeichen packen können, dann hätte es wahrscheinlich wieder umgreifen müssen, weil so kannst du natürlich mit dem Daumen draufdrücken und dann mit der Hand das hochziehen. Ich denke mal, so wurde es wahrscheinlich... Oder so war wahrscheinlich der Grundgedanke dahinter.
Wahrscheinlich.
Dadurch hätte man es nicht anders lösen können, gehe ich einfach mal von aus.
Vermutlich, ja.
Und übrigens, wenn du jetzt auch gerade von hinten noch raufguckst, wir haben ja da diesen schwarzen Part unten, der so glanzschwarz gehalten ist. Und da ist ja auch nochmal so ein lackierter Part.
Mhm.
Der Part hinten wäre dann auch in Gold gehalten, wenn du dieses andere Paket hättest. Das ist ja auch wieder so in dieser gleichen Form. Das heißt, du hättest dann quasi den Frontflügel von der Formel 1 am Heck.
Oder halt einen Diffusor.
Ja, gut, aber das sieht halt nicht aus wie ein Diffusor, sondern das sieht ja wieder aus wie der Frontflügel. Also,
zwei Frontflügel.
Ja, eben. Okay. Vorne und hinten.
Ah, okay.
Meinst du, was das für einen Anpressdruck gibt, wenn du das in Gold hast?
Mhm. Ja. Ja, gut. Das klingt auf jeden Fall sehr wild.
Mhm.
Es gibt eigentlich nur noch ein Detail, was ich noch ansprechen wollen würde, denn wir reden hier über ein Elektroauto und wir haben noch nicht gesagt, wo das geladen wird. Ist ja oft auch so ein, ja, Streitpunkt oder zumindest ein Diskussionsthema bei Elektrofahrern. Ist es links, ist es rechts, hat es beide Seiten. Manche sind sogenannte Nasenlader, wie ich gelernt habe. Also ja, die laden vorne. Mhm. Bei Mégane ist es so, er lädt auf der Beifahrerseite vorderer Kotflügel. Das ist die einzige Ladeklappe. Ja, und damit, hätte ich gesagt, haben wir für ein eigentlich relativ unspektakuläres Design doch ein paar Worte drüber verlieren können.
Mhm.
Und würde sagen, wir verlieren keine Zeit und steigen ein.
Innenraum.
Bevor wir einsteigen, muss ich allerdings noch eine Sache loswerden. Und das kann man auch einfach gar nicht anders sagen. Der Schlüssel ist absolut hässlich.
Jo, ich habe mich auch gewundert, wirklich. Ich dachte eigentlich, dass sie den schon, weiß ich nicht, 2010 irgendwie aus dem Programm genommen haben. Ich war echt überrascht, dass die immer noch diese riesen, klobige, komische Karte haben. Die ist einfach, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, weil wenn man sagen würde, ja, Scheckkartenformat, ist es halt kein Scheckkartenformat, weil es viel zu dick dafür ist. Das heißt, du kannst es in kein Portemonnaie der Welt reinpacken. Und es sieht einfach billig aus, muss man ganz ehrlich sagen. Den Schlüssel finde ich wirklich grausam.
Ja, also wir müssen euch einmal ein bisschen mehr abholen. Also es soll so gesehen eine Schlüsselkarte sein, die aber relativ dick ist, wie Luca schon gesagt hat, passt nirgendwo rein, hat die Knöpfe oben drauf. Die besteht zu 100% aus Plastik, ist ultra leicht. Dadurch wirkt sie aber auch mega billig. Ne? Ja. Also für mich, ich gebe dir 100% recht, also ich wusste, dass sie die Schlüssel immer noch haben, weil sogar Alpine hat ja diese Schlüssel. Ne? Also selbst die Sportmarke von Renault hat diese Schlüssel, was absolut gar nicht passt, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber es gibt auch für mich keinen Vorteil. Also es sieht nicht gut aus, es fühlt sich nicht wertig an, es ist nicht besonders klein, es passt nirgendwo speziell rein.
Mhm.
Also der Schlüssel, der ist einfach gar nichts.
Ja, der ist echt daneben.
Und dann muss ich gleich noch einen zweiten Kritikpunkt hier anbringen. Das habe ich nämlich im Forum nochmal nachgelesen. Also wir haben jetzt aufgeschlossen. dann macht der Wagen so französisch typisch so ein paar Geräusche. Da muss man sich dran gewöhnen, das machen Renaults gerne. Mhm. Und dann machen wir die Tür auf und die macht auch Geräusche. Aber das sind keine Geräusche, die zur Tür gehören, sondern die knackt. Ja. So, und ich habe mal nachgelesen, das scheinen die Türfangbänder zu sein.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen, ja.
Und das scheint eine bekannte Schwäche bei dem Auto zu sein. Okay, jetzt mag man sagen, gut, Türfangbänder, das ist halt, irgendwann sind die halt durch. Aber das Auto hat 15.000 Kilometer runter. Da sollten die nicht durch sein. Also hin oder her, oft aufmachen, oft zumachen, völlig egal. Nach 15.000 Kilometern, finde ich, darf so eine Tür keine Knackgeräusche machen.
Nee, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von. Aber ich glaube, das wird sogar auf Kulanz gewechselt, wenn man hinfährt. Meine ich, habe ich da irgendwas gelesen gehabt.
Ja. War jetzt ja auch noch nicht so richtig übel laut, aber hat halt schon angefangen und es wird ja definitiv
und
nicht
mehr besser. Auf beiden Seiten ja auch schon.
Ja.
Bei Beifahrertür war es das Gleiche. Ja. Nicht extrem laut, aber es ist schon zu vernehmen.
Ja. Gut, okay. Aber jetzt kommen wir zu etwas Positivem. Zumindest finde ich das positiv. Und das ist der Stoff. Denn dieser Renault Megane E-Tech hat Stoffsitze zu 100% recycelter Stoff. Und die sehen richtig gut aus. Ich bin sowieso großer Fan von Stoffsitzen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es muss halt nicht immer Leder sein oder irgendwas Alcantara-mäßiges so. Das ist ein grauer Stoff. Und
weil es ja meistens sowieso kein Leder ist heutzutage. Das muss man auch dazu sagen.
In den wenigsten Autos.
In den wenigsten ist es ja wirklich Leder, sondern es ist ja eher dann dieses Kunstleder, was oftmals wirklich einfach billig ist. Und da ist doch ein guter Stoff tausendmal besser.
Ja, das stimmt. Und dieser Stoff, der sieht auch noch richtig gut aus. Der ist hellgrau, so ein bisschen grobmaschiger, fühlt sich auch richtig gut an. Also da war ich sehr von angetan. Auch am Armaturenbrett hat man so Einleger in Stoff, finde ich auch super. Leider muss man aber auch sagen, das gehört dann auch zur Wahrheit, der scheint auch sehr anfällig zu sein.
Ja, klar.
So halt heller
Stoff. Hellgrauer, ne? Stoff halt, ne? Klar.
Ist logisch, da setzt sich alles schnell rein und gibt dann leider Flecken, ne? Ja, also da muss man auf jeden Fall dann öfter mal reinigen. Sicherlich, das ist ja auch wieder ein Vorteil von Stoff, kann man den ja grundsätzlich immer ganz gut reinigen, wenn man die richtigen Reiniger hat. Mhm. Aber das hat man bei unserem Auto eben auch schon gesehen, dass da das eine oder andere vielleicht auch mal umgekippt ist.
Mhm.
Die Sitzposition im Megane E-Tech fand ich tatsächlich ganz gut. Also ich bin 1,83 groß, das wissen einige von euch vielleicht. Ich habe da ordentlich drin gesessen, auch gar nicht so hoch, wie ich jetzt vielleicht vorher gedacht habe, weil wir haben ja schon gesagt, das ist so ein bisschen so dieser SUV-Look zumindest. Und da, oder das impliziert ja oft dann auch, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen höher sitzt. Man sitzt natürlich jetzt auch nicht mega niedrig, aber man sitzt gut. Also ich habe mich wohl gefühlt.
Ja, ich auch. Also man fühlt sich im Prinzip einfach wie wirklich in der Kompaktklasse. Also man hat nicht dieses SUV-Feeling, dass man irgendwie relativ hoch sitzt. Ganz normale Sitzposition. Ich hatte auch ausreichend Kopffreiheit. Und ja, ich saß gut.
Dann haben wir also an die Sitzposition einen Haken gemacht und schauen jetzt mal auf das Cockpit. Und das Erste, was natürlich auffällt, ist das Lenkrad. Und das Lenkrad gibt mir tatsächlich, wir waren ja eben schon bei den kruden Vergleichen, gibt mir so ein bisschen LaFerrari-Vibes. Denn es ist, ja, also eckig ist übertrieben, aber es ist oben und unten abgeflacht. Das ist ja doch eher untypisch. 177, also Aston Martin 177 hatte das auch.
Mhm. So. Und ja, wie man ja weiß, die drei, die nennt man ja eigentlich normalerweise in einem Atemzug, ne?
Absolut, ja. Das sind die drei. Megane, 177, LaFerrari, die man so, zack, da, die kommen einem direkt in den Kopf, ne?
Klar, logisch, ja.
Ja, also Spaß beiseite. Das Lenkrad ist eben oben auch abgeflacht. Das ist schon relativ speziell. Ansonsten haben wir ein Drei-Speichen-Lenkrad. Und es gibt tatsächlich noch die ein oder andere Besonderheit daran. Wir haben grundsätzlich ziemlich viele Tasten, links für den Tempopiloten, wie Renault das nennt, also Tempomat. Und rechts kann man eben Infotainment steuern. Aber, und das geht mir einfach nicht in den Kopf, die wichtigste Funktion beim Infotainment, zumindest für mich, die kann ich darüber nicht steuern. Und das ist die Lautstärke.
Mhm.
Und Renault hat ja wirklich seit Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja sagen, dafür eine doch sehr eigenwillige Lösung. Und ich weiß, dass auf jeden Fall Renault-Fahrer jetzt sagen werden, ja, aber das ist total intuitiv und was regt ihr euch darüber auf? Und ich gebe euch ja sogar recht, wenn man es weiß, dann ist es auch intuitiv. Aber wenn man es nicht weiß oder man eben viele unterschiedliche Autos fährt, dann guckt man auf dieses Lenkrad und denkt, Moment, wo mache ich denn jetzt laut und leise?
Mhm. Ich habe auch einen kleinen Moment gesucht.
Ja, und wo macht man's?
Natürlich an dem dritten Lenkstockhebel auf der rechten Seite, der dritte, muss man dazu sagen. Insgesamt sind es ja quasi vier. ganz unten. Also wenn man es weiß, ist es super leicht zu bedienen, aber es sind einfach drei Lenkstockhebel auf einer Seite. Und da muss man schon aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt, weil der Gangwallhebel ist ja auch auf der rechten Seite. Und das war halt früher nicht der Fall, als die das eingeführt haben mit dem mit der Lautstärkenregelung, da einfach feststehend irgendwie an der Lenksäule. Und dadurch, ja, finde ich es schon ein bisschen überladen da auf der rechten Seite.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja mal sagen, also als sie diese Fernbedienung, Renault nennt das Fernbedienung an der Lenksäule, als sie die eingeführt haben, gab es halt keine Lenkräder mit Tasten. Von daher war es ja logisch, dass ich dann also vielleicht da unten Musik laut und leise, weiterstell, was auch immer. Aber jetzt habe ich ja Tasten auf dem Lenkrad. Also könnte ich doch theoretisch einfach diese zwei Funktionen, die man da hat, auch aufs Lenkrad legen. Das ist eh total überladen. Es gibt eh tausend Sachen. Aber das, was ich am meisten benutze, ich zumindest, muss ich halt über diese Fernbedienung. Und ja, wie gesagt, wenn man das dreimal gemacht hat, dann weiß man, dann geht die Hand da automatisch hin. Aber es ist trotzdem jedes Mal, wenn man neu einsteigt oder zum ersten Mal einsteigt, erstmal eine Umgewöhnung.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast gerade gesagt, zwei Funktionen. Sind es nicht sogar noch ein paar mehr Funktionen, die da dran sind?
Du kannst laut, leise, muten, weiterstellen.
Genau, weil ich wollte gerade sagen, du hast ja auch Mode und Source steht ja auch noch drauf. Also du kannst, glaube ich, auch noch wechseln zwischen vielleicht Radio und AUX oder Bluetooth, ja, gut, aber oder
das
sich
macht
was.
Ja wohl locker niemand.
Also, nee, macht auch keiner, aber es sind noch ein paar mehr Funktionen dran, wollte ich nur sagen. Aber ja, das ist auch Blödsinn. Brauchst du auch nicht am Lenkstockhebel, bräuchtest du auch genauso wenig am Lenkrad.
Ja, also du brauchst ja eigentlich wirklich nur laut, leise und weiter.
Ja.
Song weiter, nächsten Sender oder sowas. Mhm. Ja, also ich werde davon kein Fan. Aber wenn man es halt einmal irgendwie abgespeichert hat, dann kommt man da relativ einfach drauf.
Ja.
Wenn wir also vor das Lenkrad blicken, haben wir digitale Instrumente serienmäßig. 12 Zoll sind die groß, die sind total übersichtlich eigentlich designt. Also die werfen jetzt keine großen Fragen auf. Es gibt ein schönes Detail, da hast du mich aufmerksam drauf gemacht. Und zwar ist in der Mitte zwischen den Instrumenten quasi ein animierter Megane E-Tech zu sehen. Und wenn man jetzt auf die Bremse steigt, dann leuchten auch die Bremsleuchten bei diesem animierten Megane auf. Und das sind so Details, wo man merkt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat man nicht einfach nur das Fahrzeug reinprogrammiert, sondern halt auch, dass eben die Funktionen angezeigt werden.
Mhm, genau, das ist das, was mich so ein bisschen dran gefreut hat, weil es ist ja eigentlich so gesehen eine Basismobilität. Es ist ja ein relativ günstiges E-Auto, also so ein Einsteigermodell, sag ich mal. Und trotzdem merkt man, dass dann halt so auch ein bisschen Liebe ins Detail geflossen ist und dass da sich ein bisschen Gedanken gemacht wurde. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Aber bevor wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, möchte ich erstmal grundsätzlich auch noch mal was zu der Anordnung einmal sagen. Ich finde, gerade bei den Franzosen ist es ja oftmals so, dass da so wirklich ganz wilde Kreationen entstanden sind in der Vergangenheit. Also wie da teilweise Tacho und so weiter angeordnet war, das war ja teilweise wirklich einfach komplett komisch irgendwie so und überhaupt nicht irgendwie für mich nachvollziehbar. Und da finde ich ganz schön, dass der das wirklich sehr klassisch angeordnet hat. Es sieht relativ clean aus, es ist alles irgendwie da, wo man es auch vermutet. Es ergibt halt irgendwie Sinn in meinen Augen, so wie es angeordnet ist. Und das finde ich schon mal schön, weil das ist bei den Franzosen ja nicht ganz so selbstverständlich, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, hast du recht. Aber ich bin hier gerade ganz überrascht, wie positiv du über dieses Auto sprichst hier. Du bist ja richtiger Fan vom Megane E-Tech bis hierhin.
Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich finde den optisch wirklich schön. Also mir gefällt er von außen, mir gefällt er von innen. Also optisch habe ich nichts dran auszusetzen, wirklich bisher.
Ah, okay. Also gucken wir mal, ob du am Ende von diesem Podcast doch einen bestellst. Wenn wir jetzt uns also von den Instrumenten einmal unseren Blick nach rechts wandern lassen, dann haben wir da den Touchscreen. 9 Zoll ist der groß, das ist der serienmäßige Touchscreen. Gegen Aufpreis gibt es auch noch einen 12,3 Zoll Touchscreen. Das ist dann ein länglicher Bildschirm, also so ein bisschen vertikal ist der dann. Und den hatte unser Fahrzeug nicht. Wir hatten also die Basisversion. Ich muss sagen, funktioniert alles gut, ist relativ leicht zu verstehen. Die Menüführung ist eigentlich gut aufgebaut. Das System, das heißt OpenR-Link und das ist Android Automotive basiert, wurde mit Google zusammen entwickelt und ich stelle das so heraus, weil wenn man jetzt so in die Vergangenheit schaut, die Systeme von Renault jetzt doch eher unübersichtlich waren und da versuche ich mich schon vorsichtig auszudrücken. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren so Talisman oder sowas, da hast du dich gar nicht zurechtgefunden, wirklich. Da bist du dann von einem Menü ins nächste und kamst nicht mehr zurück und so. Also da muss ich sagen, ist dieses Android Automotive-basierte System tatsächlich einfach zu verstehen. Hat jetzt auch nicht irgendwie viele Funktionen, aber das Wichtigste ist da und man findet sich gut zurecht.
Und da muss man so sagen, selbst ich finde mich damit direkt zurecht. Das ist schon schön, weil eigentlich bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von diesen ganzen Infotainment-Systemen, beziehungsweise beschäftige ich mich nicht ganz so gern damit.
Nicht ganz so gern oder gar nicht?
In der Regel gar nicht. Also ich möchte einfach, dass die wichtigsten Funktionen direkt funktionieren, dass man die direkt findet und fertig und dass es einfach intuitiv ist, dass man einfach wirklich denkt, okay, da müsste es sein und es ist auch da. Und das fand ich in dem Fall. Also ich kam direkt damit zurecht. Und das habe ich nicht allzu oft. Also es gibt wirklich viele Systeme, wo man wirklich erstmal denkt, Mann, Alter, wie viele Funktionen denn noch? Ich möchte einfach nur ein Lied weitermachen oder jetzt stumpf das gesagt. Das
machst du ja an der Fernbedienung.
Ja, genau. Aber nein, aber grundsätzlich halt, dass ich einfach irgendwie das, was ich gerade machen möchte, dass ich es schnell finde. Und das ist in dem Fall komplett so gewesen. Und das fand ich schon mal einen absolut positiven Punkt, weil ja, mittlerweile gibt es ja bei den Autos gefühlt 15 Untermenüs meistens, bis du mal irgendwann das gefunden hast, was du eigentlich gerade suchst.
Ich muss da vielleicht noch mal einen kurzen Einwurf zu loswerden und so ein bisschen so den Blick hinter die Kulissen euch geben. In der Regel ist das so, wenn wir so ein Auto fahren und ich frage Luca danach, und wie findest du das Infotainment? Keine Ahnung. Hast du nicht ausprobiert, irgendwas getestet, Apple CarPlay, sonst was? Nö, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Also so läuft's in der Regel. Das heißt, das ist jetzt schon ein sehr großes Lob von Luca, wenn er sich da zurechtgefunden hat. Das bedeutet auch, er hat sich zumindest mal dieses Infotainment angeguckt.
Genau, richtig. Aber man muss ja auch dazu sagen, es heißt ja, Achtung, Fahrspaß, ne? Geht ja ums Fahren.
Ja, ja, klar.
Ja, die ganzen Eindrücke sammeln, da kann ich mich nicht auch noch um irgendwelche Displays kümmern.
Da haben wir jetzt keine Zeit auch für. Schon irgendwie dafür 35 Minuten gebabbelt und sind noch nicht losgefahren, ne?
Ja, hast du auch wieder recht. Ja, wie gesagt, so ein bisschen kurz anschneiden kann man ja, aber ich, wie gesagt, in diese ganzen Infotainment-Systeme so tief eintauchen, da habe ich echt einfach keinen Bock drauf. Aber ich weiß ja, dass du das ja machst und deswegen, da ergänzen wir uns ja, ne?
Naja, genau. Ich fahre dafür nicht, oder?
Eben, genau. Du guckst dann beim Fahren nur zu, von daher.
Ja, also um das Infotainment-Kapitel abzuschließen, das Auto hat kabelloses CarPlay, das finde ich sehr gut. Also auf längerer Strecke nutze ich zwar immer Kabel, weil das doch immer ziemlich viel Akku saugt, aber gerade so für die Innenstadt oder wenn man halt einfach nur kurze Strecken fährt, ist super. Vor allen Dingen, weil das Auto dann automatisch mit deinem Handy sich verbindet. Das ist top, das funktioniert, also dafür gibt es einen Daumen hoch. Und es gibt auch noch wirklich eine ganz skurrile Funktion, die ich gefunden habe, als ich eben in diesen Untiefen des Infotainment unterwegs war. Man kann die Blinkerlautstärke einstellen. Das finde ich komplett wild, wo ich mir denke, okay, warum sollte ich denn jetzt meinen Blinker extra leise beispielsweise stellen? Also es gibt die Stufen niedrig, mittel und hoch. Und man hat wirklich das deutlich gehört. Wir haben es ja aufgenommen. Mhm. So. Man hat wirklich gehört, dass dann der Blinker eben deutlich lauter wird. Habe ich so in keinem anderen Auto bisher überhaupt irgendwie jemals gesehen.
Nö, ich auch nicht. Aber meistens, wie wir schon gelernt haben, tauche ich auch nicht so tief in dieses Thema ein. Von daher, vielleicht gab es schon einige, aber ich habe es einfach nicht gemerkt.
Ja, also falls ihr ein Auto kennt, wo man die Blinkerlautstärke einstellen kann, das würde mich persönlich, Luca vielleicht nicht so, aber mich persönlich doch sehr interessieren. Schreibt uns da gerne eine Mail. Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, @gmail.com ist die Adresse. Auch wenn ihr es wahrscheinlich überhabt. Ich werde nicht müde, es hier zu erwähnen. Würde mich freuen, wenn es da tatsächlich doch noch den ein oder anderen Hinweis gibt. Es gibt aber auch noch ein nicht so schönes Thema. Und da bin ich dann doch wieder ein bisschen kritischer unterwegs. Und das ist die Materialauswahl. Also ja, du hast zwar gesagt, es ist Basismobilität. Ja, in Anführungsstrichen gebe ich dir da recht, weil das ist also auch kein 10.000-Euro-Auto. Das ist jetzt auch kein Dacia Spring. Da lasse ich sowas alles durchgehen. Aber die Materialauswahl im Innenraum ist teilweise doch sehr, sehr günstig. Türtafeln nicht aufgeschäumt, absolut Hartplastik. Überall, wo du so mit dem Finger drauf machst, hörst du so richtig, dass das wirklich einfach nur günstiges Plastik ist. Das hast du halt an relativ vielen Punkten. Und ich versuche das immer so ein bisschen in Relation zu setzen. Wenn das jetzt irgendwo im Fußraum ist, wo ich sage, ja gut, da achtet keiner drauf, dann gehe ich da mit. Dann sage ich, klar, irgendwo muss der günstige Preis herkommen. Aber Türtafeln sind so ein Punkt, die müssen schon auch in so einer Klasse wertig sein.
Ja, heutzutage wird ja wirklich an allen Ecken gespart. Und dass dann bei so einem günstigeren Auto sowas ist, finde ich es nicht ganz so schlimm. Also da gibt es andere Klassen.
Ja, aber wir müssen auch sagen, also da bleibe ich hart. Also wie gesagt, nochmal, im Fußraum okay. Ja. Aber da oben, da gucke ich halt auch permanent drauf. Ne? Also ich gucke in den Spiegel, dann sehe ich das die ganze Zeit. Ich steige ein, ich gucke da drauf. Ich gucke den Beifahrer an, sehe das auch. Also das sind so Punkte. Und wir, nochmal, wir reden jetzt über einen vermeintlich günstiges Auto, aber wir können ja auch schon an dieser Stelle sagen, das Auto hat 38.300 Euro gekostet. Das finde ich nicht so günstig.
Ja.
Das ist kein 10.000 Euro Auto, wo ich sage, komm, scheiß drauf, Hauptsache der fährt. Das ist ja immer noch ein, das ist viel Geld. So, wenn ich fast 40.000 Euro für ein Auto ausgebe oder auch wenn ich das für Summe X lease, da bin ich, na, da gehe ich nicht mit. Um ein bisschen versöhnlicher zu werden, es gab einen Punkt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der war dafür untypisch hochwertig, und zwar die Türfächer, also die Türtafeln haben ja unten Fächer, die sind mit Filz ausgekleidet. Ja. Und das wiederum haben relativ viele moderne Autos nicht mehr, weil das so ein Punkt ist, wo, glaube ich, die Rotstift-Leute in den Konzernen denken, da guckt ja keiner drauf und das macht keinen Unterschied, aber macht es eben doch sehr wohl, wenn man da was reinstellt oder tut und das fällt so ein bisschen hin und her. Und da ist kein Filz drin, dann ist es halt immer extrem laut. Wenn da Filz oder Stoff oder was auch immer drin ist, dann ist es halt eben gedämmt.
Mhm. Ist mir natürlich direkt aufgefallen. Und das Lustige ist, wir haben ja vor kurzem in einem Auto über genau dieses Thema gesprochen. Können wir jetzt nicht vorwegnehmen, kommt später nochmal eine Folge dazu. Aber ein deutlich hochwertigeres Auto, sollte man meinen. Und auch ein deutlich preisintensiveres Auto. Und das hatte das nicht. Und das ist wirklich so eine Sache, wenn du irgendwie so eine Flasche reinpackst und es die ganze Zeit rumklimpert. Also mir geht das echt ganz schön auf den Zeiger. Weil wenn ich überlege, ich hatte damals meinen Golf 6, der hatte das auch schon. Ich glaube, Golf 7, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte das nämlich, glaube ich, auch schon nicht mehr. Oder spätestens beim Golf 8 war es auf jeden Fall weg. Wo ich dann gedacht habe, das merkst du halt einfach, weil du packst da nun mal irgendwelche Sachen rein. Und dann klimpert das da die ganze Zeit auf dieses Plastik. Das nervt.
Ja,
warum absolut. Da eingespart wird, verstehe ich nicht.
Also das haben sie bei Renault zumindest nicht weggespart.
Das haben sie gut gemacht, ja.
Und jetzt steigen wir nochmal hinten ein. Das habe ich natürlich gemacht, um die Bilder für euch zu machen. Und da haben wir dann ein kleines Problem, denn plötzlich merkt man, ja, die Fensterscheiben, die sehen zwar von außen cool aus, dass das alles so ganz schmal ist und dadurch wirkt das Auto eben bullig, aber vom Sitzen her ist es hinten für Erwachsene, also Janne hat ja gesagt, für zwei Erwachsene und zwei Kinder ist super, glaube ich auch, aber wenn ich da hinten sitze, A, fühle ich mich einfach eingeengt, weil diese schmalen Seitenfenster halt ganz schön viel Luft und Raum irgendwie so vom Gefühl her nehmen. Und die Kopffreiheit, bei mir passt es noch, aber viel größer als ich darf man da nicht sein.
Ja, also bei mir wurde es schon zu eng. Da war es schon, dass man nicht mehr ganz so bequem saß, weil hätte man theoretisch ein bisschen weiter runterrutschen müssen. Das hat dann aber die Beinfreiheit nicht mehr hergegeben. Also für längere Fahrten wäre das hinten für mich auf jeden Fall nix. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt dafür gebaut, dass da jemand mit 1,90 hinten noch bequem sitzen kann. Trotzdem, also ich fand es schlimmer eigentlich mit den Scheiben hinten tatsächlich. Also man hat sehr beengtes Gefühl irgendwie. Also das Raumgefühl hinten ist nicht besonders schön durch diese schmalen Scheiben, die dicke C-Säule, das bisschen runtergezogene Dach. Also irgendwie fühlt man sich so ein bisschen so eingefärcht da hinten so.
Also da macht es der ID3 tatsächlich besser. Man hat eben auch ein bisschen mehr Radstand, wobei die Beinfreiheit eigentlich für mich gar nicht so das Problem war. Es war wirklich eher so dieses eingeengte Gefühl. Also für kürzere Strecken absolut okay, für längere Strecken für mich persönlich jetzt nicht so wirklich cool. Mhm. Und auch den Punkt müssen wir natürlich an dieser Stelle nochmal einmal ansprechen. Der Blick nach hinten ist praktisch nicht existent, ne? Also ja. Du guckst nach hinten, siehst diese ultraschmale Heckscheibe, du kannst wirklich fast nichts sehen.
Ja.
Als letzten Punkt im Innenraumkapitel würde ich natürlich noch mal was zum Kofferraum sagen wollen. Denn wie wir den öffnen, haben wir ja schon gehört über diesen Knopf unterhalb des Schriftzugs. Und wenn man den Kofferraum dann öffnet, dann bin ich erstmal ganz schön positiv überrascht gewesen. Also der Kofferraum geht sehr weit runter. Das war nicht schlecht. Auch das Volumen ist ordentlich. 440 Liter im Normalzustand. Klappt man die Sitze um, dann sogar 1332 Liter. Also wirklich, das hat Jana ja auch gesagt, da passt ordentlich was rein, bin ich vollkommen bei ihr. Es gibt allerdings ein kleines Problem, wie ich finde, und das ist die hohe Ladekante. Das Auto hat eine viel zu hohe Ladekante. Du musst die Sachen, gerade weil der Kofferraum darunter ja wieder richtig tief ist, du musst die viel zu hoch heben, um sie dann wieder runterzustellen. Und das ist natürlich auch beim Rausheben schwierig. Die meisten Autos haben ja eine ebene Ladekante, also wo du es einfach quasi auch hinstellen kannst und dann schieben kannst. Da musst du es wirklich so über diese Kante heben. Und das ist natürlich im täglichen Gebrauch, wenn man irgendwie Wasserkisten oder sowas hat, das ist, sowas ist nervig.
Ja, finde ich auch. Ich finde gerade im hinteren Part, also sowohl jetzt in dem Formbereich, den wir gerade eben schon hatten, und beim Kofferraum, merkt man, dass das da eher so nach dem Motto Function Follows Design war. Sieht halt irgendwie alles ganz cool aus, aber diese winzige Heckscheibe, diese hohe Ladekante und halt diese runtergezogene Dachlinie mit den schmalen Fensterscheiben in der Kombination, der dicken C-Säule und so weiter, das macht es halt nicht praktischer. Ne? Es sieht gut aus, aber für ein wirklich praktisches Auto ist es irgendwie nicht so perfekt gelöst.
Nee, leider nicht. Und wer jetzt denkt, naja, ist ja ein Elektroauto, was von vornherein als Elektroauto konzipiert wurde, hat sicherlich noch einen schönen Frunk. Ja, da müssen wir euch leider enttäuschen. Also vorne, man kann die Haube zwar öffnen, was eigentlich untypisch ist bei vielen Elektroautos, aber da ist kein Fach, gar nichts, also ist nichts mit Frunk. Da siehst du einfach wirklich den Elektromotor. Ja, da kannst du halt reingucken, aber sonst eigentlich auch nichts machen. Mhm. Schön finde ich da noch den Aufkleber. Da gibt es so einen Aufkleber vorne auf dem Schlossträger, der davor warnt, dass man mit einem Hochdruckreiniger da reinjallert. Wo ich mir so denke, ja gut, okay, also wer das macht, ja, der hat es vielleicht auch nicht anders verdient. Ne? Also wer denkt jetzt kleine Motorwäsche bei einem Elektroauto, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber wer weiß. Also wahrscheinlich hat dieser Kleber schon einen Grund. Ne? Ich denke mal, vielleicht gibt es da schon irgendjemanden, der es mal probiert hat. Und deswegen muss dieser Kleber dann irgendwann da
reinwandern. Also wir leben ja nicht in den USA, wo du da irgendwie direkt Millionen für erstreiten könntest. Und ich meine auch, dass der Megan nicht in den USA angeboten wird. Ne? Also von daher, aber gut, vielleicht ist ja Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, ne?
Denke auch.
Ja, und damit, also wir könnten jetzt quasi einfach die Haube offen lassen und damit zu den technischen Daten kommen, oder? Was meinst du?
Was eine Überleitung. Ein Traum. Los geht's.
Technische Daten.
Also, da wird's jetzt ein bisschen komplizierter, weil mittlerweile sich die Bezeichnungen so ein bisschen verändert haben. Aber an den Leistungsausbeuten hat sich nichts getan. Von daher gehen wir jetzt ganz kurz drauf ein, welche Versionen des Megane E-Tech es aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt. Das sind 3 an der Zahl. Dann sagen wir euch, welche wir gefahren sind. Also, wir machen's kurz. Es gibt den 130 Urban Range, den 130 Comfort Range und den 220 Comfort Range. Die jeweils dann nochmal in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht ausbreiten, das wird irgendwie ein bisschen zu verwirrend. Wie ihr euch schon an den Zahlen denken könnt, die ja beziffern ungefähr, das ist bei Renault nicht immer ganz auf den PS exakt, aber ungefähr beziffern die Leistung. Das heißt, wir haben eine kleine Leistung und eine große Leistung, aber wir haben auch nochmal 2 unterschiedliche Batteriekapazitäten.
Genau, also wir hatten den, der hieß zu dem Zeitpunkt noch etwas anders, den EV40 Boost Charge. Der hat also eine 40 Kilowattstunden Batteriekapazität und 131 PS. Wir hatten ja, oder Jan hat ja eben gesagt, dass der andere 130 Urban Range hieß zum Beispiel. Also 130 PS, darauf sollte angespielt werden, es sind 131 an der Zahl. Das ist allerdings die Peak-Leistung, also die Maximalleistung. Der Wagen hat eine Dauerleistung von 75 PS und das ist tatsächlich auch deckungsgleich mit dem größer motorisierten, also mit der größeren Batterie und mit 220 PS.
Ja, was eigentlich ja 218 PS sind, da hat Renault dann wieder ein bisschen aufgerundet, bei dem einen runden sie ab, bei dem anderen auf, deshalb sage ich ja, das ist immer so ungefähr, also sie orientieren sich glaube ich auch hin und wieder an den kW, von daher, also es gibt 131 PS und 218 PS. Und es gibt eine kleine Batterie und eben noch die große Batterie. Comfort Range hat eine 60 Kilowattstunden Batterie. Und da gibt es auch nochmal einen Unterschied, denn es gibt unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten. Die kleine Batterie kann maximal mit 85 kW nachgeladen werden beim DC-Laden und die große Batterie mit 130 kW. In unserem Fall haben wir also die Basisversion gefahren, also 131 PS, 40 Kilowattstunden Batterie. Zur Batterie habe ich noch einen interessanten Fakt rausgefunden, das fand ich tatsächlich bemerkenswert. Und zwar hat Renault die Akkus beim Megane E-Tech mit so speziellen Zugängen versehen, sodass bei einem Brand die Feuerwehr da angeblich schneller löschen kann. Also es gibt spezielle Zugänge nur für die Feuerwehr, damit das Fahrzeug dann nicht irgendwie in so Spezialcontainer irgendwie stundenlang nachbrennt oder so. Da gibt es ja wirklich die wildesten Geschichten. Also ich hoffe nicht, dass es mal so weit kommt, aber falls dann so ein Megane E-Tech mal doch Feuer fängt, soll es eben einen schnelleren Zugang für die Feuerwehr geben. Finde ich gut. So, und jetzt können wir natürlich auch noch ein paar Fahrleistungen loswerden. Also jedes Modell vom Megane E-Tech hat Vorderradantrieb und immer Einganggautomatik. Unsere Version beschleunigt in 10 Sekunden auf 100, also glatte 10 Sekunden. Und der Topspeed ist bei 150 km/h begrenzt. Die stärkere Version, also obwohl die 80 PS mehr hat, über 80 PS mehr, schafft aber auch nur 160. Also für den Topspeed sind solche Elektroautos nun mal grundsätzlich nicht ausgelegt. Wer jetzt irgendwie schnell fahren will, der ist auf jeden Fall an der falschen Adresse mit dem Megane E-Tech. Das Gewicht, das fand ich noch okay. Das sind 1670 Kilo in unserem Fall. Natürlich ist das für ein Auto, was 4,20 Meter lang ist, extrem viel. Aber für ein Elektroauto geht das schon fast wieder in Ordnung, finde ich. Und wir sollten vielleicht auch noch mal was zur Reichweite sagen. Denn da hat Jana ja auch gesagt, dass ihr die Reichweite dann doch ein bisschen zu gering ist. Also bei der kleinen Batterie gibt Renault ungefähr 300 Kilometer an und bei der größeren Batterie ungefähr 450 Kilometer. Das mal nur so als Hausnummer für den Hinterkopf und dann gucken wir gleich nochmal, wie das so bei uns sich wirklich in der realen Welt dargestellt hat. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, ich finde das immer bei modernen Fahrzeugen tatsächlich ganz interessant, wie so die Zulassungszahlen denn aussehen. Also 2021 im Herbst präsentiert, 2022 kam das Auto dann erst auf den Markt in Deutschland. In dem ersten Jahr wurden direkt 8.500 Stück zugelassen. Das ist jetzt für einen Importeur auf jeden Fall ein guter Wert. Letztes Jahr ging es dann allerdings schon direkt zurück. 5.800 Megane E-Tech in Deutschland zugelassen. Und wenn man jetzt mal schaut, und das fand ich dann doch irgendwie, ja, also hätte ich nicht gedacht zumindest, in den Gebrauchtwagenbörsen sind sehr, sehr viele Megane E-Tech inseriert. Über 900 Stück. Die Gebrauchtwagenpreise, die liegen so bei ungefähr 25.000 Euro, da geht's los. Und das ist gar nicht so ein großer Unterschied zum Basispreis. Also aktuell startet dieses Auto bei 35.600 Euro für den Urban Range als Evolution-Modell. Unser Fahrzeug, ich bin immer versucht zu sagen Testwagenpreis, also das Auto, das wir gefahren sind, hatte einen fertig ausgestatteten Preis von 38.300 Euro. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. So viel zu den technischen Daten. Du bist schon verstummt, ne?
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast ja so losgelegt, da wollte ich jetzt nicht einfach reingrätschen. Aber im Prinzip hast du ja eigentlich jetzt schon alles von den technischen Daten abgefrühstückt. Ich würde sagen, jetzt können wir eigentlich schon direkt ins Fahren übergehen, oder nicht?
Und da bist du doch schon die ganze Zeit.
Genau, da bin ich nämlich richtig heiß drauf. Deswegen dachte ich, jetzt wollen wir es nicht lange hier vor uns wegschieben, sondern jetzt können wir mal reinstarten.
Na ja, dann fahren wir los.
Fahren.
Also erstmal möchte ich an der Stelle sagen, ich finde es immer relativ schwer, über E-Autos die Fahreindrücke zu berichten. Da haben Jan und ich schon mal, also schon des Öfteren drüber gesprochen, dass es ja meistens so ist, dass die sich alle doch irgendwie relativ ähnlich fahren. Also es gibt nicht so die Riesenunterschiede. Man hat nicht so das Gefühl, boah, der macht das extrem gut, der macht das extrem gut. Meistens ist es ja so, dass die Beschleunigung erstmal irgendwie beeindruckend ist. Vor allem der erste Antritt so, weil es halt so unvermittelt ist. Und da gewöhnt man sich dann irgendwann dran und dann denkt man sich, ja gut, und ansonsten, ja, der fährt fertig. Da kann ich schon mal sagen, also diese beeindruckende Beschleunigung war bei dem auf jeden Fall schon mal nicht vorhanden. Also ich muss echt sagen, das ist mit Abstand das langsamste E-Auto, was ich je gefahren bin.
Jetzt musst du aber erstmal kurz sagen, wie viele E-Autos bist du denn gefahren?
Na, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein paar bin ich
gefahren. Zwei.
Ja, genau. Nein, das war der erste.
Einmal RSE Tron GT und den.
Ja, genau, nee, das war der schnellste auf jeden Fall, ja. Aber ein paar E-Autos bin ich ja schon gefahren. Ich habe mir jetzt alle, da habe ich jetzt keine Liste drüber geführt, das waren jetzt alle keine extrem spannenden E-Autos, aber ich bin ja schon einige davon gefahren. aber ja, also ich muss echt sagen, ich fand den schon echt sehr träge. So.
Ja, also ich gebe dir recht, klar, aber andererseits bei 131 PS und 1670 Kilo Leergewicht habe ich jetzt auch wenig erwartet. Also ja, dafür ist das Auto einfach, dafür hat es einfach zu wenig Leistung, das muss man so sagen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass man natürlich dazu neigt, irgendwie sich schwer zu tun, irgendwie ja bestimmte Fahraspekte bei einem E-Auto rauszufiltern, gar keine Frage. Ich gehe dann immer anders ran und versuche immer rauszufinden oder konzentriere mich dann eben auf andere Sachen. Aber ja, grundsätzlich ist das ein bisschen schwieriger, weil die alle doch ähnlich fahren, alle ähnlich digital fahren, man oft das Gefühl hat, man ist so, ja, man fühlt nicht so wirklich das Auto, was man bei den meisten E-Autos ja aber auch nicht machen soll. Die sollen halt einfach chillig fahren, so.
Aber genau, und das ist halt ja dieser Grundgedanke dahinter, dass man einfach sagt, okay, man kommt von A nach B und man kommt möglichst komfortabel von A nach B und es stört nichts. Und das kann man ja auch schon sagen, ist ja bei dem der Fall. Also du hast ja keinen Punkt, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist jetzt total grausam. Aber es ist auch nichts wirklich dabei, wo ich sage, das macht er besonders gut.
Ja, Also ich tatsächlich finde, dass er für ein Elektroauto sehr komfortabel fährt. Also viele E-Autos aufgrund des hohen Gewichts haben die sehr straff ausgelegte Federung. Und das fand ich beim Megane, und das hat mich tatsächlich positiv überrascht, weil das ja nun auch ein französisches Auto ist und französische Autos ja eher für ihre komfortable Abstimmung bekannt sind, muss ich sagen, es fuhr deutlich komfortabler als viele andere Elektroautos. Das war also für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da hat er sich deutlich unterschieden von, ich sag mal, allen oder vielen der anderen Elektroautos. Wenn man jetzt natürlich rein auf irgendwie die Leistung eingeht, ja, haben wir gerade schon gesagt, es gibt auch nur zwei Fahrmodi, Normal und Eco. Bei der größeren Version, also mit 218 PS, soll es wohl auch einen Sportmodus geben. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Und dieser Eco-Modus, der ist permanent aktiv, es sei denn, du machst ihn aktiv aus. Und also wenn man den Eco-Modus anwählt, dann gibt es so einen Hinweis im Display und da schreibt Renault dazu: Der Eco-Modus wirkt sich auf die Leistung und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zugunsten der Reichweite aus. Die Leistung wird wiederhergestellt, wenn das Gaspedal vollständig durchgedrückt wird. Das bedeutet eigentlich nur, falls du dann doch mal einen Kickdown machst, hast du eben dann doch, überkommst du diese Leistungsbegrenzung und hast dann doch wieder die volle Leistung, beispielsweise fürs Überholen oder so, oder auch Gefahrensituationen. Aber eine Sache daran fand ich wieder spannend. Ist dir was aufgefallen bei diesem Satz? Das ist vielleicht jetzt bei mir berufsbedingt, aber ist dir daran was aufgefallen?
Nee.
Renault schreibt Gaspedal. Das Auto hat kein Gaspedal.
Ein Fahrpedal oder wie heißt
Korrekt.
Das
nochmal? Ja. Das ist das, was ich mir zu Anfang immer wieder unter meinen YouTube-Videos anhören musste, wo dann die Leute geschrieben haben, und sie haben ja auch recht, also ein Elektroauto hat kein Gaspedal, das hat ein Fahrpedal. Und da hat Renault also dann auch ein bisschen ungenau gearbeitet. Mhm. Das wäre nämlich auch ein Fahrpedal.
Mann.
So, also wenn wir jetzt rein auf die Geschwindigkeit oder sowas gehen, Topspeed können wir gleich auch sagen, also laut Tacho 154,
Und da kann man auch, wo wir gerade auch beim Fahrpedal waren, kann auch dazu sagen, wenn man in diesem Eco-Modus ist, will er eigentlich auf der Autobahn auch nur maximal bis 110 und dann musst du Kickdown geben, damit er über diese 110 hinweggeht. Was ich da aber ein bisschen komisch fand, dass er dann nicht irgendwie gemerkt hat, okay, der fährt jetzt schneller, dann gehen wir mal raus aus dem Eco-Modus. Wenn du halt dann von dem Kickdown runtergegangen bist, aber trotzdem ja noch so gesehen Vollgas gegeben hast ohne Kickdown, ist er sofort langsamer geworden. Also ist wieder runtergegangen. Das heißt, du konntest die Geschwindigkeit oder über 110 halt nur fahren, indem du die ganze Zeit Kickdown gibst und dann bist du ja 150 gefahren. Das heißt, 130 konntest du theoretisch die Gaspedalstellung oder die Fahrpedalstellung konntest du dann gar nicht halten. Jetzt wird's kompliziert.
Ja, du hättest halt einfach den Eco-Modus deaktivieren müssen.
Ja, ja, klar, aber
natürlich einfach.
Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht so clever ist, dass er merkt, wenn ich über 110 fahre, dann ist nichts mehr mit Eco-Modus, dann mache ich den einfach automatisch aus.
Da kommen ja mehrere Punkte zusammen. Erstmal will das Auto das ja wahrscheinlich nicht, weil es ja ein Elektroauto ist, will also langsam fahren. Und zweitens denkt das Auto wahrscheinlich, dass der Fahrer so clever ist, dass er dann aus dem Eco-Modus geht.
Ja gut, kann auch sein, ja. War ich offensichtlich nicht clever genug für. Nee, ich habe es ja dann irgendwann gemacht, aber ich habe es ja getestet. Ne? Bin ja hier der absoluter Testfahrer.
Absolut.
Und habe dann gedacht, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass man nicht die Geschwindigkeit halten kann.
Was wir auch getestet haben, ist die Rekuperation, also die Energierückgewinnung. Und die kann man über die, sonst ist es für Schaltwippen, also über die Pedal am Lenkrad einstellen. Man hat drei Stufen. Es gibt allerdings ein Problem, das finde ich nicht so cool. Der rekuperiert nicht bis zum Stand. Also er rollt immer noch ganz leicht weiter. Das heißt, es ist kein One-Pedal-Driving damit möglich. Also ich finde, das zum Beispiel ist so ein Ding, wenn ich ein Elektroauto fahre, was jetzt nicht sonderlich hoch motorisiert ist, ist das für mich die ganze Zeit so eine Challenge, dass ich genau im richtigen Moment vom Fahrpedal gehe, um dann so ranzurollen, dass das Auto von sich aus, ohne dass ich noch bremsen oder Gas geben muss, an der Ampel anhält. Das ist eine Challenge.
Ja, das klingt echt nach einer mega spaßigen Challenge.
Ja, wenn man halt sonst keinen Spaß hat, dann macht man sowas. Aber das ging halt leider nicht beim Megane, weil er dann immer noch ganz leicht gerollt ist. Also das gibt für mich persönlich Abzug in der B-Note.
Mhm. Ja, finde ich jetzt nicht so wichtig, muss ich sagen. Aber gut, ja.
Ja gut, du hast einfach immer nur drüber geschimpft, jetzt ist hier schon wieder ein 130, jetzt muss ich hier wieder auf Kickdown machen und so.
Ach Quatsch, so. Ich bin nicht die ganze Zeit in der Autobahn gefahren.
Also ich sag mal so, als wir zurückgefahren sind aus Oldenburg, da hast du mich erstmal noch gefragt, ob wir überhaupt nur nach Hause kommen mit 140 Kilometer Reichweite bei 40 Kilometer Fahrt. So, und dann hast du gesagt, ja, locker kommen wir dann mit ihm nach Hause. Und was macht der denn jetzt schon wieder hier?
Ja. Also, ja, da wollte ich einfach, da war es doch ein bisschen später geworden und dann wollte ich ganz gerne einfach nach Hause.
Also, ein Punkt, der mir tatsächlich nicht gut gefallen hat, war allgemein das Bremspedal. Das Bremspedal ist sehr weich und hat einfach keinen guten Druckpunkt gehabt. Also, ich kenne das sonst oft von Hybridautos, dass das Bremspedal teilweise auch so nachgibt und du dann stärker drauf drücken musst. Das finde ich total unangenehm. Das war jetzt beim Megane nicht so. Das ist gut, aber es hatte trotzdem keinen angenehmen Druckpunkt. Man musste trotzdem irgendwie gefühlt sehr viel bremsen, obwohl das Auto ja durch die Rekuperation auch von sich aus schon bremst. Also mit dem Bremspedal bin ich jetzt nicht so warm geworden.
Mhm. Ja, ging mir genauso.
Okay. Kannst
du schon denken. Aber was sagst du denn zur Lenkung?
Die fand ich okay. Also war jetzt weder besonders herausragend noch irgendwie schlecht. Das war so ein Punkt, wo ich sage, da ist es halt immer wie, da kommt halt immer wieder das Gleiche beim Elektroauto raus. Du hast halt nicht das Gefühl, dass du mit dem Auto verbunden bist. So, wenn du schnell damit fährst, was man jetzt grundsätzlich eh nicht damit macht, aber wenn man jetzt einfach so für einen Test eine schnelle Autobahnpassage, so eine Auffahrt oder Abfahrt fährt, du hast nie so das Gefühl, bin ich nah dran am Limit, bin ich weit weg vom Limit, das Auto lenkt und denkst gut, aber du hast keine Verbindung.
Ja, also klar, es ist bei vielen E-Autos der Fall, aber ich fand es bei dem halt echt besonders bemerkenswert, sag ich mal. Also es ist wirklich so eine Lenkung, es ist so genau das Gegenteil von dem, was ich bei einer Lenkung mag. Also super wenig Rückmeldung, viel zu leichtgängig, was natürlich für die Stadt perfekt ist, aber fürs Fahren an sich überhaupt nicht. Und dann, was ich noch super komisch fand, ich fand, das hatte fast gar keinen Rückstellmoment. Du hast das Gefühl, wenn es jetzt los, bleibt es einfach die ganze Zeit so. Also, weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Also, man hatte überhaupt keine Verbundenheit zur Straße.
Nee, aber das ist tatsächlich leider, sagen wir, gut, sagen vielleicht andere, das ist halt oft bei, oder fast immer bei den Elektroautos so, dass du da halt nicht so das Gefühl hast, eins zu sein mit dem Auto. Mhm. Dafür gab es einen Punkt, der mich tatsächlich sehr positiv überrascht hat, der Verbrauch. Wir haben auf unsere Fahrt, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wie viele Kilometer wir gefahren sind, wir sind einen ganzen Tag damit rumgefahren, waren auch mal auf der Autobahn, wie gesagt, unterwegs. Luca war auch gestresst auf der Autobahn unterwegs, also mussten wir auch schnell nach Hause. Und trotzdem waren dann am Ende des Tages, stand ein Durchschnittsverbrauch von 16,4 Kilowattstunden auf dem Tacho. Da muss ich sagen, Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Angegeben ist das Auto mit 14,9. Und wir wissen ja selber, wie solche Verbräuche gefahren werden. Also unter Idealbedingungen. Und man streichelt das Fahrpedal nur maximal. Und eigentlich lässt man auch die ganze Zeit rollen und klemmt sich hinter einen LKW oder so. Und da auf 16,4 zu kommen, da habe ich echt gedacht, das ist gut. Weil wir haben uns jetzt nicht sonderlich viel Mühe gegeben, irgendwie extrem sparsam zu fahren. Klar, wir sind jetzt auch nicht wie die Henker gefahren. Aber das war einfach eine normale Fahrt. Und da so eine geringe Abweichung zu erzielen, fand ich doch gut. Also mit 16,4 war das so, dass man sagen würde, man hätte an unserem Tag gemessen, gut, das Auto war ja nicht ganz voll, als wir losgefahren sind. Und wir haben auch nochmal zwischengeladen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich sag mal so, 300 Kilometer sagt Renault. Ich schätze, wir wären irgendwo so bei 250 bis 280, wären wir mit unserer Fahrweise gelandet.
Also rein theoretisch, wenn man es richtig drauf anlegt, müssten eigentlich die 300 Kilometer sogar realistisch sein.
Ja, ich denke auch. Also es war tatsächlich gar nicht so schlecht. Und dann muss ich noch eine Anekdote, bevor wir jetzt gleich zum Laden kommen, weil das wird ein bisschen ausführlicher, das Kapitel. Aber eine Anekdote, die darf ich nicht vergessen, die wollte ich unbedingt hier loswerden. Oha. Als du mich morgens abgeholt hast, sind wir dann ja zu einem Termin gefahren. Kannst du dich noch dran erinnern? Wir waren wirklich vielleicht 10 Minuten oder so unterwegs. Wir fahren um so eine Kurve und da stand ein Typ mit seinem Sohn und der hat übelst geguckt auf dieses Auto, ne? An der Ecke. Und der fand, also auf jeden Fall ist das Auto aufgefallen so. Und es ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil wir ja gerade in der letzten Folge beim M3 CSL gesagt haben, da hat niemand geguckt. Mhm. Und da hat direkt der Erste hat geguckt, so gefühlt, wir sind losgefahren, zack, guckt schon einer.
Ja.
Also ist ein Hingucker, Leute. Mhm. Und weil wir jetzt bei Anekdoten waren, kommen wir jetzt zum Laden. Wie wollen wir das machen? Willst du mal erzählen oder soll ich erzählen? Ich finde eigentlich, du erzählst mal.
Zum Laden?
Ja.
Was soll ich denn erzählen?
Ja, wie das so war. Also wir versetzen uns jetzt nochmal, wir gehen nochmal kurz in unser Gedächtnis und versetzen uns nochmal in diese Lage. Also wir können ja auch sagen, wo wir geladen haben. In Brinkung am Ochtungpark. Wir fahren jetzt diese zweispurige Straße da lang. Mhm. So, und dann, was ist dann passiert? Gib mal wieder, wie du das wahrgenommen hast.
Ich weiß nicht, ich war ein bisschen schlecht drauf, weil ich einfach überhaupt keine Lust hatte, jetzt irgendwo an der Tankstelle rumstehen zu müssen. Gerade weil man dazu sagen muss, die Tankstelle, wo die Ladesäulen waren, ist aktuell irgendwie gesperrt. Keine Ahnung, da sind überall rote Bänder. Das heißt, man kann nicht mal da rein und sich irgendwas rausholen, sondern man steht dann einfach an so einer verlassenen Tankstelle mit so ein paar anderen E-Autofahrern dann. Ja, und keine Ahnung, weiß ich, ich habe mich nicht groß mit beschäftigt. Ich hatte einfach keine Lust. Jan sagte, ja, wissen wir eben. Und er weiß schon, wie das funktioniert. Ich habe es halt noch nie, glaube ich, an der öffentlichen Ladesäule irgendwo gemacht selber. Also ich war schon mal dabei, aber da habe ich mich jetzt nicht sonderlich für interessiert, um ehrlich zu sein. Ja, Laune war nicht so gut. Oder was meinst du jetzt?
Okay, also jetzt gebe ich mal wieder, wie das so war. Ja? Also wir fahren, Luca am Steuer. Ich sage, ja, da vorne müssen wir dann, musst du hier einmal wenden, dann fahren wir da rauf. Sagte, darauf, da stehen andere. Ich sage, ja, aber da sind 4 Säulen. Und ich konnte schon im Vorbeifahren sehen, dass da nur 2 von belegt waren. Meinst du, ja, da stehen andere E-Autofahrer, die wollen locker jetzt mit uns reden. Ich hab gesagt, wieso sollten die mit uns reden wollen, so? Das ist ja kein Clan oder so. An der Tankstelle labert dich ja auch nicht jeder an, der gerade tankt.
Ja, Moment, aber das ist ja auch anders, weil ich erinnere daran, wo wir mit dem e-tron RS damals unterwegs waren, ja. Wo der mit dem Kia EV6 war das, glaube ich, oder sowas, direkt da vorbeikam und uns irgendwas erzählen wollte.
Ja, aber
waren wir einfach nur so unsympathisch, dass er direkt wieder gefahren
weil
ist.
Weil wir warten mussten,
ja,
konnten
genau.
Wir ja nicht ran.
Ja, aber so ist das da ja auch. Warten, ja, dann müssen wir uns mal alle gegenseitig voll labern. Das war so das, was ich da mitgenommen hatte.
Ja, ja.
Ich dachte, jetzt geht's da hier, wie Verbrauch, wie viel dies, blablabla. Da habe ich einfach nicht so Bock drauf auf so ein Gespräch, muss ich sagen.
Ja, also ich habe da gesagt, ich glaube nicht, dass uns irgendwer da anbabbelt. Okay, dann sind wir da hingefahren, du hast das Auto geparkt, steigst aus, gehst weg.
Oh.
Ja, aber das so geht nice. Man ja nicht. Also ich weiß, wie ich lade, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Du hast ja nicht mal einen Ladechip, eine Ladekarte, gar nichts. Du wärst komplett aufgeschmissen gewesen, du wärst auch gar nicht mit dem Auto weitergekommen.
Ja, gut, ja.
Aber dann hast du ja auch nicht mal Interesse gezeigt daran, wie das geht. Dir war das gefühlt einfach peinlich, da gesehen zu werden. Du wolltest schnell weg, damit bloß keiner sieht, oh, Luca fährt ein Elektroauto.
Ja, so schlimm jetzt auch nicht. Nee, aber also groß interessiert hat's mich nicht, das stimmt.
Dann habe ich also das Auto angeschlossen. Das war ein Schnelllader. Also ich wollte unbedingt auch mal gucken, wie viel wir von den 85 kW erreichen können. Habe ich es angeschlossen. Und dann bist du wieder weggegangen. Da habe ich gesagt, Bruder, jetzt komm doch mal hierher, guck dir doch mal die Ladekurve an und so. Ja, was interessiert mich alles? Nee, ja, was sehe ich da drauf? Keine Ahnung, verstehe ich alles gar nicht.
Ja, so ungefähr war es ja.
So war das, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Ich habe mich dann da noch mal kurz hingestellt und mir das angeschaut. Also im Peak hatten wir 71,2 Kilowattstunden, mit denen wir nachgeladen haben. Man muss natürlich dazu sagen, das waren natürlich jetzt optimale Bedingungen für den Megane, weil ja, die Batterie war vorkonditioniert, also wir hatten auf jeden Fall eine warme Batterie und wir hatten auch ungefähr noch 40% Reichweite im Akku. Von daher finde ich 71 bei 85 max tatsächlich einen ganz guten Wert. Und ja, dann haben wir das Auto angeschlossen, dann haben wir uns ein Eis geholt.
Mhm.
Das ist doch super.
Eis ja, aber zu der geil. Tankstelle mussten wir erstmal hingehen, weil das war ja nicht die Tankstelle, sondern wir mussten zu einer anderen
ja,
hingehen.
Ja, aber jetzt, das ist jetzt ein Schuss ins Knie, weil ja. Jetzt müsste man ja mal sagen, da wo wir getankt haben, die hier aus der Gegend kommen, wissen es vielleicht, also wo wir geladen haben, da sind 3 Tankstellen auf der Ecke.
Ja.
Und 2 von diesen 3 Tankstellen waren geschlossen.
Mhm.
So, aber Ladesäulen dann alle offen.
Ah, ja, okay.
Siehst du, ja. Komplett verkehrte ja. Welt. Du konntest überall laden, aber tanken halt nur an einer.
Ja, gut, aber das hast du ja wirklich eigentlich nie. Das ja. War jetzt ein Sonderfall, ja.
Aber in dem Fall war es komplett anders.
Ja, gut, aber das ist nicht unbedingt der Regelfall, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, jedenfalls haben wir uns ein Eis geholt, haben das Eis gesnackt und sind zurückgegangen. Dann hatten wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 40% nachgeladen oder so, irgendwie
ja,
bei gut so 80.
Ja.
So, und dann hast du das auch mal gemacht.
Ja, mega.
Und holst du dir jetzt demnächst eine Ladekarte?
Auf gar keinen Fall.
Ah, perfekt. Da ist einfach dieser offene Luca.
Ja, das Ding ist halt, also für mich ist halt dieser Use Case, wo man sagen würde, okay, da finde ich ein E-Auto für sinnvoll, ist, wenn du sowas als Zweitwagen hast für die Stadt und den zu Hause laden kannst. Und so macht es Jana ja zum Beispiel auch. Sie haben ja zu Hause eine Wallbox, da kann er über Nacht geladen werden, du fährst los, das Ding ist voll, fährst halt im Idealfall an dem Tag nicht so viel, dass du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwo laden, aber das ist ja bei 200, 250 Kilometer Reichweite oder vielleicht sogar 300, je nachdem, wie sparsam man fährt, ist es ja auch machbar. Und dann fährst du wieder nach Hause und packst das Ding wieder in eine Buchse. Aber wenn ich irgendwo hinfahren will, also weiter weg, dann nehme ich halt einen Verbrenner. So, das heißt, dieses öffentliche Laden ist für mich einfach absolut nicht interessant, weil ich wüsste nicht, was passieren soll, dass ich mir wirklich ein Elektroauto für weite Strecken hole. Das wird's nicht geben.
Für weite Strecken holt sich den jetzt ja auch keiner. Aber so wie jetzt an dem Tag zum Beispiel, sind wir ja nun rumgefahren, waren ganz da unterwegs und wollten dann abends zu unserem Kumpel Max nach Oldenburg. Und hätten wir jetzt nicht nachgeladen, was hätten wir denn da gemacht?
Dann hätten wir einen von unseren Verbrennern genommen.
Ja, genau. Aber wenn du jetzt keinen, also wir wollten ja nur mit diesem Auto auch das testen. Das heißt, es gibt ja schon immer so Situationen, wo man es dann vielleicht doch mal machen muss. Auch wenn man jetzt ich bin da vollkommen bei dir. Also ich hab auch wenig Bock oder es macht mir selten Spaß, weite Strecken mit einem Elektroauto zu fahren. Aber es gibt ja immer mal so Situationen und dafür ist es dann ja schon wichtig. Ich finde zum Beispiel auch oft diese Reichweitendiskussion eher zweitrangig, sondern eher die Ladegeschwindigkeit entscheidend. Wenn das Ding halt übel schnell volllädt, so wie zum Beispiel der RS e-tron GT mit 800 Volt Technik und über 200 kW laden, dann gehst du dir kurz ein Eis holen, einmal pinkeln und dann ist das Ding fast wieder voll. Das ist ja krass. Das ist ja viel besser, als hätte
der alles funktioniert, dann hatten wir ja das Erlebnis damals. Ich weiß ja nicht, ob das alles so schnell ging.
Ja, am letzten, also auf dem Rückweg war es nervig, das haben wir auch festgestellt. Ja,
auf dem Hinweg ging die erste Säule nicht schon mal.
Ja, und zweite ging.
Ja, und dann kamen wir an, da wo wir hin wollten und haben eine Stunde eine Säule gesucht, die funktioniert, wo wir den Wagen abstellen können. Also, wie gesagt, ich bleibe einfach dabei, für mich ist es für längere Strecken absolut gar nichts und es ist für mich auch kein Ersatz für Verbrenner, sondern es ist einfach ein zusätzliches Auto, also dass die nebenbei existieren können. Und wenn du sagst, für die Stadt, du brauchst ja keinen Verbrenner für die Stadt, da gehe ich ja vollkommen mit. Und dass dann in der Stadt vielleicht die Luft besser ist und das ist alles okay. Aber wenn ich weite Strecken fahren will, und dann brauche ich auf jeden Fall einen Verbrenner zu Hause. Da bleibe ich auch bei. Also für mich gibt es da keine Diskussion, dass man sagt, nee, aber es reicht vollkommen aus, wenn du ein E-Auto hast. So oft fährst du keine weiten Strecken. Mag sein, dass ich es nicht so oft mache, wie ich kurze Strecken fahre. Aber gut, ich fahre relativ viel. Aber trotzdem kommt ja auch immer wieder dieser Punkt, wo du es dann brauchst. Und dann bist du eingeschränkt. Und da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, also wie gesagt, ich gebe dir da auch insofern recht, als dass ich auch nicht vornehmlich mit einem Elektroauto lange Strecken fahre, aber für alle möglichen Eventualitäten und gerade für uns jetzt hier im Podcast wäre es schon gut, wenn du dir eine Ladekarte kaufst, so, damit du einen auch mal selber laden kannst und nicht dann sagst, na gut, dann bin ich dir halt nicht gefahren, weil ich habe eine Wallbox hast du ja auch nicht.
Nee, aber wofür? Ich habe ja auch kein E-Auto.
Ja, aber wenn wir jetzt häufiger welche testen?
Ja, hoffentlich nicht. Wir übernehmen die einfach immer voll. So.
Und ich finde jetzt... Das fällt mir gerade noch ein. Ich wollte gerade sagen, lass mal zum Fazit gehen. Aber was ist denn noch? Komm, die hauen wir jetzt noch raus. Hä? Die Anekdote aus der Waschanlage.
Ach so. Ja gut, aber da habe ich mich einfach dumm angestellt. Ja, ja, es war ganz witzig. Ich habe den Wagen übernommen und habe den erstmal gewaschen. Und dann bin ich in die Waschanlage reingefahren. Bei uns hier eine lokale Waschanlage, wo du so auf das Band drauf fährst. Und zwei Autos vor mir war jemand in einem Tesla Model Y war das, glaube ich. Weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall in einem Tesla. Könnte auch ein Model 3 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Und stand da und wollte auf das Band drauf fahren und hat dann aber aus Versehen den Rückwärtsgang die ganze Zeit reingemacht. Und so, dass das Band halt weiterging und der Wagen blieb die ganze Zeit auf der Stelle.
Und ist dann so gehoppelt.
Ist dann so die ganze Zeit immer über diese Dinger gehoppelt. So. Und ich habe die ganze Zeit geguckt. Denke ich, okay, merkt ihr das nicht? So, die ganze Zeit gehoppelt. Naja. Hat dann, bestimmt eine Minute gedauert, bis es irgendwann gemerkt hat. Hatte sich in der Zwischenzeit aber schon so leicht verkeilt, weil er ein bisschen gelenkt hat, sodass er schon so schräg da drin stand. Ja, musste die gesamte Reihe einmal so ein bisschen zurücksetzen und dann hat er sich wieder gerade gezogen, wieder raufgefahren. Das gleiche nochmal von vorne, wieder Rückwärtsgang reingemacht. Dann hat aber der die Vorwäsche macht, hat das dann gemerkt und hat ihm das gezeigt. So, Bob ist dann auf neutral gegangen, ging dann auch los. Ich habe nur gedacht, oh Mann, ey, was ein Trottel, ne? Naja, dann war ich an der Reihe, fahr rauf aufs Band, geh auf neutral. Macht das Ding von selber die Parkbremse rein, sodass ich genauso wie der darüber gehoppelt bin. Ich musste erstmal gucken, boah, scheiße, wo komme ich denn hier? Wie kriege ich denn die Parkbremse raus, weil der so eine automatische hat, wo ich sagen muss, verstehe ich nicht so ganz, wenn du auf neutral gehst, warum er eine Parkbremse reinhaut, weil dafür gibt's ja extra P eigentlich. Aber ist auch egal, da musste ich die erstmal schnell abschalten. Und dann ging's bei mir auch los. Und ich glaube, die Leute dachten einfach nur, oh Mann, ey, was sind das alles für Trottel hier?
Ja. Also ich muss sagen, als du mir diese Geschichte erzählt hast, ich konnte mir so richtig vorstellen, wie du da sitzt in deinem Auto und denkst dir, was macht der denn da vorne? Der hat ja gar nichts im Griff. Zwei Autos später bist du dran, dir passiert genau das Gleiche.
Ja, genau das Gleiche nicht, aber eben. Ja, und man muss dazu sagen, bei ihm hat es, glaube ich, 2 Minuten gedauert, bei mir vielleicht 10 Sekunden, aber es kam mir sehr lange vor und es war mir sehr unangenehm, muss ich dazu sagen. Und der Vorwäscher hat auch gedacht, ey, Alter, was ist hier los?
Ich will Feierabend machen. Ich wollte sagen, immer Schluss für heute.
Ja, das stimmt.
Ah, okay, das fand ich auf jeden Fall nochmal eine lustige Anekdote, weil du mir die erzählt hast, habe ich mich köstlich drüber amüsiert. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt aber rein ins Fazit.
Fazit.
Ja, also mein Fazit fällt eigentlich ganz gut aus tatsächlich. Also ich finde den Megane E-Tech besser, als ich gedacht habe. Ich fange mal mit den positiven Sachen an. Die Optik, ich finde, das Auto sieht gefällig aus. Ich mag große Teile des Innenraums, also so von der Materialauswahl, was jetzt die Sitze angeht beispielsweise. Ja, es gibt so ein paar Sachen, habe ich ja eben erwähnt, was mir jetzt nicht so gut gefällt im Innenraum, aber ist okay, ist zu verkraften. Und ich finde, dass das Auto sehr komfortabel fährt und tatsächlich auch komfortabler als einige andere Elektroautos. Der Verbrauch, auch noch ein weiterer positiver Punkt. Das sind eigentlich so die Sachen, wo ich sagen würde, jo, das ist gut. Nicht so gut, Reichweite, da gebe ich Jana recht. Ja, das ist so okay maximal. Also große Batterie macht da wahrscheinlich tatsächlich mehr Sinn, zumal der Aufpreis nicht so riesig ist. Und ich finde den Preis immer noch ziemlich hoch. Also ich finde, ja, für ein E-Auto und wenn man überlegt, was ein elektrischer Fiat 500 oder so kostet, klar. Aber für kaum mehr Geld gibt es tatsächlich, wie ich finde, bessere Elektroautos.
Zum Beispiel?
Hyundai Ioniq 6. Das ist ja sowieso einer meiner Favorites. Du hast deutlich mehr Auto. Und in der Basisversion hat der 151 PS, also ist vergleichbar. Der hat 430 Kilometer Reichweite mit so einer 53 Kilowattstunden Batterie. Hast allerdings halt viel, viel mehr Ausstattung, viel größeres Auto und der kostet 43.
Sieht aber aus, als wenn du in der Banane fahren würdest.
Ah, da gehe ich ja nicht mit. Also ich sag ja, der Ioniq 6, da lasse ich nichts drauf kommen.
Einfach der Schöne.
Das ist wirklich, das ist ein richtig gutes Auto. Oder auch persönlich würde mich zum Beispiel auch der neue Renault 5 mega interessieren.
Ja, den finde ich auch mega. Der sieht richtig cool aus, ja.
Der mit Verbrenner, ne?
Der mit Verbrenner, das wäre ein Auto. Das wär's.
Ja, okay, aber jetzt kommen wir da.
Ja, komm ich mal. Also, es ist ja im Prinzip als Stadtauto konzipiert. Und das macht er auch, finde ich, echt gut. Also, für den Zweck ist er absolut ausreichend. Er macht ja alles, was er soll. Man kann damit gut durch die Stadt fahren. Er ist von der Größe wirklich noch so, wie Jana gesagt hat, dass man damit gut in der Stadt zurechtkommt und nicht irgendwie die ganze Zeit viele Parkplätze suchen muss oder sonst irgendwas. Ich finde ihn optisch wirklich ansprechend. Ich finde ihn deutlich ansprechender als die Konkurrenz. Also gerade wenn man jetzt so ein ID3 oder sowas nimmt, wo er der wirklich der direkte Konkurrent ist, finde ich den Megane wirklich 10-mal schöner. Also der ID3 gefällt mir überhaupt nicht. Der Megane schon. Ich finde, der sieht wirklich gut aus. Ich mag das Interieur. Ich finde es schön designt. Ich mag dieses Stoff. Gerade auf dem Armaturenbrett finde ich sogar noch cooler als auf den Sitzen. Weil es auf den Sitzen halt auch so ein bisschen anfälliger ist, aber es sieht gut aus. Und ja, wie gesagt, das Gesamtpaket stimmt ja. Und wie ich schon sagte, wenn du den als Zweitwagen hast und damit halt hauptsächlich in der Stadt unterwegs, ist der ja vollkommen ausreichend. Negativen Punkte habe ich, glaube ich, eigentlich schon relativ breit ausführlich genannt. Das hat aber, ja, es hat nichts wirklich mit dem Auto an sich zu tun, sondern es ist halt so ein Thema von E-Autos an sich. Ich finde halt nicht, dass die sich irgendwie spaßig fahren. Man hat keine wirkliche Connection zu dem Auto. Wie gesagt, damit kannst du durch die Stadt gucken, aber jetzt irgendwie auf der Landstraße da mal eine schnelle Kurve mitfahren, wirst du niemals auf die Idee kommen, was er ja auch nicht soll. Wie gesagt, ist vollkommen okay, aber das ist das, was ich mir halt nicht von einem Auto halt erhoffe. Und dementsprechend ist das absolut nichts für mich. Und ich finde auch, dass es halt keine Ein-Auto-Lösung ist, nach wie vor. Sondern das ist ein guter Zusatz, wenn du sagst, du hast einen Verbrenner und du fährst hauptsächlich tagtäglich in der Stadt damit, alles okay. Aber für alles andere ist er nicht brauchbar. Und ich finde auch, außer Autobahnen fand ich echt schlecht. Ich fand es zu laut, ich fand es nicht besonders komfortabel, ich fand es nicht besonders schnell, also das sowieso nicht, aber weiß nicht. Du hast einfach gemerkt, Autobahn soll er gar nicht, sondern Stadt. Und das kann er, das macht er auch gut und dafür wurde er gebaut und er sieht gut aus und von daher hat er seine Daseinsberechtigung, aber ist nichts für mich.
Also hattest du Fahrspaß?
Nee, nicht wirklich. Du?
Nein, also um ganz ehrlich zu sein, natürlich hatte ich auch keinen Fahrspaß, habe ich jetzt aber auch nicht anders erwartet, als dass es halt so ist, mehr oder weniger wie erwartet. Aber ich muss sagen, dich mit deiner Anti-Haltung in so einem Elektroauto zu sehen, das hat mir schon Spaß gemacht. Ja, das glaub ich. Also das hat mich schon amüsiert, also so zu sehen, wie Luca so komplett anti in diesem Auto sitzt, fand ich schon, also war eine andere Art von Fahrspaß.
Ja, das ist deine Freude, ne? Wenn andere leiden. Ja, ja, schön.
Leiden jetzt. Ja, also das fand ich auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Doch, doch. Hättet ihr auch gerne mal, oder? Achtet mal drauf. Vielleicht fahren wir in Zukunft mehr Elektroautos.
Das wäre toll.
Also, wenn ihr Luca einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt ihr diese Folge nicht weiter. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann tut ihr das natürlich dennoch. Denn ja, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich finde, Vielfalt macht das Leben bunt, auch bei den Autos. Auch hier jetzt natürlich der Hinweis, es wird weder ein Familienkutschen-Podcast, noch wird das jetzt ein Elektroauto-Podcast. Ich habe nur das Gefühl, dass zumindest hin und wieder so ein Auto auch mal interessant sein kann, weil wir ja tatsächlich auch unterschiedlicher Meinung sind hier. Nicht im Kern, aber in einzelnen Punkten vielleicht dann doch. Von daher, lasst uns gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Vor allen Dingen natürlich auch, was ihr über Elektroautos denkt. Ob wir hier Elektroautos behandeln sollen oder gar nicht. Vielleicht sagt ihr auch, ey, das war so langweilig. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Macht lieber wieder Verbrenner. Auch gut. Ich bin da vollkommen offen. Ich richte mich da nach euch. Ich habe Spaß, grundsätzlich erstmal neue Autos kennenzulernen. Ob ich dann Fahrspaß habe, das kommt natürlich erst in der Folge rüber.
Ja, schön zusammengefasst. Ich hoffe wirklich, dass nicht allzu viele von denen, wie gesagt, ab und an kann man so mal einmal fahren. Und wir sind ja, haben wir schon anfangs gesagt, bei den ersten 10 Folgen wollen wir wirklich komplett querbeet alles mitnehmen. Deswegen musste unbedingt dann in den ersten 10 Folgen mal ein E-Auto auftauchen. Wir hätten nicht gedacht, dass das doch relativ viele Leute von euch einfordern, wollte ich gerade sagen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr extrem, aber dass viele das gerne hören wollen würden. Und ja, jetzt haben wir es geliefert und jetzt ist es an euch, wie es weitergehen wird.
Genau. Also, lasst es uns gerne wissen. E-Mail-Adresse habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, wiederhole ich nicht nochmal. Instagram könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Freuen wir uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und dann können wir schon mal sagen, in Folge 8, also in 2 Wochen, da gibt es dann wieder ein Auto, was auf jeden Fall mehr nach deinem Geschmack ist.
Ne? Ja, da geht es wieder komplett in die andere Richtung und das ist gut.
Aber auch wieder eine neue Marke, denn auch das kann ich an dieser Stelle loswerden. Wir haben gerade schon gesagt, wir wollen eine große Vielfalt haben, aber wir haben uns auch das ehrgeizige Ziel gesetzt, in den ersten 10 Folgen 10 unterschiedliche Automarken zu behandeln.
Mhm, genau.
Also kommen jetzt noch 3.
Und es sieht gut aus, dass es klappt.
Ja, die Daumen sind gedrückt, aber wir sind da ganz guter Dinge. Mhm. In diesem Sinne, Luca, es hat mir viel Freude gemacht, auch jetzt hier nochmal Revue passieren zu lassen, was wir beide so erlebt haben mit dem Megane E-Tech.
Schön.
Und Freunde, ich kriege ihn noch dazu, dass er sich eine Ladekarte holt.
Irgendwann, ich glaube nicht. Ich glaube, die Chancen stehen schlecht.
Irgendwann haben wir hier Elektro-Luca sitzen.
Nee, also diese Ladekurve, muss ich sagen, die hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ja. Also nicht, dass ich dir eingehört dachte, oh krass, das müsste ich mir öfter angucken.
Dachtest du, aber wenn die über 100 gegangen wäre, dann.
Ja klar, dann bin ich durchgedreht. Ja, das wäre heftig gewesen, ja.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Jana, vielen Dank, dass du uns das Auto zur Verfügung gestellt hast. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.